Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
Das ist ein beim Imperator nichts Neues. Gaming-Spezial. Ein beim Imperator nichts Neues. Gaming-Spezial.
Hallo zusammen, ich bin der Michel.
Ich bin Chris.
Und ich bin Jeremy. Und wir begrüßen euch heute zur mittlerweile dritten Gaming-Folge von beim Imperator nichts Neues.
Wer hätte es gedacht?
Wer hätte es gedacht, dass es tatsächlich drei Folgen lang geht?
Und das noch irgendwer hört?
Die Leute da draußen denken immer noch, hört doch endlich auf damit. Nein. Wir haben selbst einen Steam-Account, haltet die Fresse. Aber ja, wir machen trotzdem weiter.
Exakt. Und heute machen wir weiter mit dem Thema Retro-Spiele beziehungsweise wirklich alte Spiele. Also entweder Spiele, die aus den 90ern, 2000ern sind oder Spiele von heute, die zumindest einen Retro-Charme oder eine Retro-Look oder einen Retro-Mechanik haben. Ich würde das gar nicht so lange jetzt mit der Einleitung verzocken, weil ich glaube, die Folge wird einigermaßen lang gehen. Deswegen würde ich direkt zum Hobby-Progress übergehen. Und wird dann mal den guten Chris fragen, wie sein Hobby-Progress diesen Monat aussah.
Ja gut, lang wird die Folge ja nur, weil du wieder 5 Millionen Zeilen Text hast zu deinem Spiel.
Ja, das ist möglich.
Hobby-Progress, ich bin zu ein bisschen was gekommen. Ich bin wie immer am Spielen, am Turniere besuchen, wie man es halt von mir kennt. Hab tatsächlich jetzt den Schritt gewagt und hab meine 1000 Sanzen in den Schrank gestellt und Pinsel und öle mir gerade eine Chaos-Armee hoch, also die allseits beliebten Sportfreunde Eastwan, so heißt mein Orden. Da habe ich jetzt schon einen kleinen Stock mir zusammenbasteln können von dem, was ich da hatte und auch schon bemalt und gebased, also im Prinzip schon fertig. Ein guter Freund von mir aus meinem Team hat mir gestern auch seine 3000 Punkte Chaos Marines geliehen, damit ich auch schon ein bisschen spielen kann und ja. Arg viel mehr ist jetzt nicht wirklich passiert. Ja doch, ich habe Speedpaints und so Späße für mich entdeckt.
Ah, sehr gut.
Und Ölfarben. Das macht mir aktuell echt viel Spaß, weil du wirklich schnell einen Erfolg siehst beim Malen. Und ja, allzu viel ist da nicht passiert.
Du benutzt Ölfarben auch als Washes dann?
Genau, also das sieht, also ein Panzer sieht bei mir aus, als wäre in der Ölwechselstation ein ganz schrecklicher Unfall passiert, da ich ja eigentlich fast nur Chaos-Fraktionen spiele und die ja vom Lore her einfach 10.000 Jahre plus alt sind, darf das bei mir auch ganz gerne mal ordentlich ranzig aussehen und gar nicht mehr so geil wie früher und da darf auch mal eine Waffe ein bisschen abhängen, weil so stelle ich mir das halt einfach vor. Ich meine, so ein Panzer, so ein Predator oder was, der ist ein paar tausend Jahre alt, der sieht jetzt nicht aus, als würde er gerade frisch aus der Fabrik vom Mars kommen.
Ja, das
und
stimmt.
Das bekomme ich mit den Ölfarben ganz geil hin. Ein aktuelles Farbschema habe ich Türkis mit einem ganz schmutzigen Gold und da arbeite ich viel mit Sepia drauf. Das Schöne an Öl ist ja, was zu viel ist oder was nicht passt, kannst du ja einfach runterwischen. Da bist du ja wirklich flexibel. Das kannst du auch mal eine Stunde stehen lassen oder einen Tag und dann nochmal drauf gucken, nochmal nachträglich wischen, wenn dich da was stört. Da habe ich sehr viel Freude dran. Also wenn ich Zeit finde...
Machst du dann zuerst Speedpaints drauf und dann Lack und dann Ölwash?
Ja, also ich bemale die erstmal ganz normal. Also ich versuche relativ schnell einen Stock hinzukriegen fürs Battle Ready. Das brauchst du ja bei Turnieren für die 10 Punkte. Aktuell grundiere ich schwarz oder dunkel drauf vor, bürste dann mit Revbone. Damit bürste ich sehr großzügig über die komplette Miniatur drüber und dann habe ich, wie so eine Art Naturschwamm ist das. Und zwar kennt ihr diese Einlagen, die ihr in so Werkzeugkoffern bekommt, diese, ach, wie nennt man das?
So schaumstoffmäßig.
Genau, dankeschön, Schaumstoff, diese Schaumstoffeinlagen, die schnipsel ich mir klein, tunk die in weiße Farbe und dann tupfe ich so ganz leicht, also Sponge-mäßig, da gehe ich über die Miniatur drüber und dann schieße ich da von Vallejo die Speedpaints, die gefallen mir sehr gut. Die ziehe ich da drüber, dann male ich eigentlich nur noch Details aus, Trims, Chaos-Trims, jeder, der mal Chaos-Trims gemalt hat, weiß, was das für ein Heidenspaß ist. Dann ziehe ich da einen Klarlack drauf und dann kommt Öl.
Naja.
Also ich bemale die Miniatur eigentlich komplett fertig. Klarlack, Öl, Klarlack. Dann war's das. Ich habe ja einen Haufen Nightlords extra Bausätze, die damals noch diese Finecast, die es damals bei GW gibt, hier liegen. Ich habe dem einen Troop Sergeant meiner Warp Talents, dem habe ich einen Nightlords Kopf gegeben. Der hat dann so die richtig schönen coolen Flügel auf seinem Hasenzahnhelm dranhängen. Und das sieht so lustig aus, weil die Pose von dem Modell halt einfach ultra dämlich ist. Das sieht halt einfach aus wie ein kleines Kaninchen auf Steroide in einer Servorüstung mit Flügeln. Das ist total lustig. Ich schicke euch später mal ein Bild rum. Nee, das war eigentlich mein Hobby-Progress. Die Zeit, die ich habe, die investiere ich in meine Chaos Marines.
Ja, cool, dass du da trotz deiner wenigen Zeit gerade die Zeit gefunden hast, mit uns hier abzuhängen und aufzunehmen. Mega.
Auf jeden Fall. Ich möchte ja auch keine Konventionalstrafe bekommen von Jeremy. für mich ist das ja noch Hobby-Podcast.
Und wir zahlen
ja auch 60. Michel. Und deswegen, ich habe ja noch Spaß daran. Ich mache es ja für die Leute da draußen, nicht für das Geld.
Nachdem der Jeremy jetzt die Seiten gewechselt hat und die 69 kriegt mit seinem Altdorfer Herold.
Genau.
69 Euro sind ein alter Hut. Das ist jetzt inflationsbereinigt. Da kommen wir schon auf die 120 Euro. Aber bitte.
Nee, aber war eine geile
und
Folge.
Da ist der Kapitalismus hin. Michel, ich habe erfahren, dass du ganz, ganz viel geiles Zeug rausgehauen hast aus deiner Nerdhöhle. Erzähl mal, was hast du so gemacht?
Nee, gar nicht. Also ja, nein, es ist das gleiche wie immer bei mir. Ich habe 37 Projekte gleichzeitig und keins fertig. Doch, also ein paar Sachen habe ich fertig gemacht. Kann ich ja mal. Also ich habe diesen Drehtisch, den ich gebaut habe für meine Modelle. Der hat jetzt Wände und ein Dach. Das Dach habe ich selber gedruckt. Die Wände sind halt von GW-Gebäude-Dinger.
Geländesets wahrscheinlich, ne?
Genau. Das habe ich fertig gemacht. Ja, an dem Raumschiff habe ich ein wenig weiter gebastelt. Da ist die erste Etage von der Nova-Kanone, die steht gerade vor mir. Die hat Grundfarben und ist gewascht und da sind auch schon LEDs eingebaut und gelötet und sie kann auch schon
die
leuchten.
Die erste Etage von der Nova-Kanone.
Ja, die kriegt so drei Etagen
untereinander. Muss man es mal auf der Zunge zergehen lassen.
Die kriegt so, ja, aber die sind klein. Also du kannst 5 Figuren kannst du da reinstellen ungefähr. Da in die unteren vielleicht auch jeweils einen ganzen Trupp.
Wenn man ein Modell bei GW, wo man theoretisch 5 Modelle reinstecken könnte, wird gefühlt ein Monatslohn kosten.
Ja, also von der Größe her ist das, kennt ihr das? Das ist vor einem halben Jahr aus dem Programm genommen worden von GW. Dieses Adepta Sororitas Gebäude. Dieses das, achteckige mit der Statue.
Sektor Imperialis oder wie das heißt.
Genau. Ja, dieses, ja, ja. Und ungefähr die Größe hat das. Ein klein bisschen größer als so eine Etage. Und davon gibt's halt 3 untereinander. Oben ist so Wärme, Temperatur, Magnetfeldkontrolle. Darunter sind so krassere Kontrollen. Und ganz unten sitzt halt der Typ, der mit seinem Thron verschweißt ist. Und quasi Head of der Operator der Kanone ist irgendwie. Und der steht auch nicht mehr auf.
Head of Nova Kanone. Ich weiß, was ich im nächsten Leben werden will.
Der hat halt eine Karriereentscheidung getroffen, da auf diesem Stuhl zu sitzen.
Ja, also bis August ist das Raumschiff fertig, sagen.
Dieser Thron, also ich habe den fertig gezeichnet, der ist aber noch nicht gedruckt, die unterste Etage. Und die Figur da drauf, da muss ich mal gucken. Ich glaube, ich probiere das tatsächlich mal mit Green Stuff zu machen.
Ah, okay.
So, ich bin jetzt nicht super erfahren mit Green Stuff, mal hier und da mal was ausbessern und so habe ich schon gemacht, so mit ganz selber modellieren, aber ich glaube, ich probiere das mal aus, das so layermäßig aufzubauen, das ist halt irgendein verrotteter Typ, ne, also so ein Skelett in dem Mantel. Probier das mal aus, ob das was gibt, weil, ja, ist halt Green Stuff, wenn es halt nichts gibt, kann ich es wieder rausnehmen und mir irgendwas anderes überlegen.
Boah, ich bin so brutal scheiße mit Green Stuff.
Genau, und da ist jetzt, ich habe auch so ein bisschen, fiel mir ein bisschen schwer, weil ich musste jetzt zum Beispiel für die Außenhülle so ein bisschen so eine Bemalentscheidung treffen, weil das muss halt irgendwie relativ zügig gehen und bin halt letztendlich auch bei Oil Wash ganz viel so mit Schlotze drüber, aber ich verdünne das ultra krass, also ich habe jetzt so ein Mischungsverhältnis, dass ich eigentlich nichts abwischen muss.
Das ist nice, ja.
Ich schlotze das einfach voll und das macht richtig Bock. Also da sind halt so ein paar Grundfarben drauf.
Ist schon lasierend, ne?
Genau, und dann einfach das da drüber schlotzen und dann noch irgendwie so ein Earthshade oder sowas auch noch drüber schlotzen und dann sieht das mega ranzig aus von außen. Das ist eigentlich ganz gut und geht schnell.
Ich glaube, du bist der Erste, der bei PK Pro Ölwashes und so Späße im Littergebinde anfragen muss.
Ey, ich habe tatsächlich letztens schon Earthshade selber mixen gegoogelt.
Wow, ey, da gibt's tatsächlich ein gutes YouTube-Video, wo einer ein Agrix Earthshade selber mixt und das kostet den halt für 2 Liter, ich glaube 5 Pfund. 4 Pfund.
Ja, okay, muss ich mal schauen.
Das ist dieser, den kennt ihr bestimmt auch, das ist dieser schottische YouTuber, der macht mittlerweile keine Videos mehr. Der hatte auch so fette Tunnel und hat auch immer alles mögliche an Gelände gebaut und so.
Ja.
Und immer so Alternativen zu GW-Produkten vorgestellt, die er halt selber gemischt hat. Der ist schon.
Ja, ich finde das herrlich. Also gerade mit den, also wenn man jetzt vergleicht, früher vor 20 Jahren, als ich mit dem Hobby angefangen habe, gab es halt auch schon Washes und so. Aber das musste man echt üben, das anzuwenden. Und jetzt die Farben, das ist halt einfach geil. Das ist Talent in Dosen. Das schmierst du da drüber, mir macht das einen Heidenspaß, dann sieht das alles geil ranzig aus und fertig. So.
Ja, ja. Das ist ja immer dieser Klassiker. Man bemalt so die Basefarben drauf und denkt sich, boah, ich weiß nicht, ob das was wird. Ja. Und dann macht man einen Wash drüber und denkt sich, Alter, ich bin einfach der beste Maler der Welt.
Ja, genau.
Das ist einfach die Wahrheit.
Ich muss immer wieder an Andy denken, als in meiner Folge meinte, ja, Ölwash ist wie Cheaten beim Malen. Da hat er einfach zu 100% recht. Also ich finde, meine Miniaturen sehen eigentlich ganz okay aus, schon fast gut aus, aber das auch nur, weil da Öl drüber ist. Ansonsten guckt man sie am besten, keine Ahnung, durch eine getönte Scheibe an. Aber mit Öl sieht halt einfach alles geil aus.
Ja, das Geile ist halt auch wirklich, dass du das halt so flexibel anwenden kannst. Also du kannst Ölwash so verdünnen, dass du halt wirklich nur in die Vertiefungen reingehst und einfach einen super guten Kontrast hinkriegst. Und die Figuren wirken immer noch sauber, wenn man jetzt so darauf steht, dass Space Marines halt irgendwie aussehen, als wären sie gerade aus der Fabrik. Oder man kann halt wirklich so eine Mische machen, wo man die Figur vollschlotzt und sich denkt, ach du Scheiße, ich hoffe, das geht wieder ab. Und dann macht man es wieder ab und dann ist noch so diese Restdreckigkeit da drauf, die das halt richtig geil aussehen lässt.
Ich habe da diese Kosmetik-Schaumstoffschwamm für mich entdeckt. Den gibt's in diversen Drogeriemärkten. Und damit kriege ich eigentlich einen ziemlich coolen Effekt hin. Weil ich hatte anfänglich bei meiner ersten Armee, die Jeanstealer, da habe ich ja auch mit Oropax gearbeitet. Quatsch, mit Q-Tips, nicht mit Oropax, Entschuldigung. da hat man ja oftmals das Problem, selbst bei den hochwertigen Europax, ich sag immer Europax, Mensch, Q-Tips, dass die gerne mal fusseln. Das Problem hattest du ja auch oft, Jeremy.
Ja, genau.
Und jetzt mit diesem Kosmetikschaum, das sieht halt aus wie ein Ei und hat tatsächlich auch die gleiche Schaumstoffkonsistenz wie Europax für die Ohren. Damit erziele ich ganz gute Ergebnisse. Ich muss nur an manchen Stellen, wo es halt wirklich mal dann zwischen den feinen Stacheln reingeht, wenn du da was runterwischen willst, da greife ich noch zum Q-Tip, aber ansonsten nutze ich nur noch den und das funktioniert echt gut. Dann tust du am Ende auswaschen heiß und dann kannst du den sogar nochmal wiederverwenden.
Ja, das Thema war ja auch im Discord dann und ich weiß nicht mehr, wer es war, aber da wurde auch empfohlen, die Edeka Eigenmarke, die habe ich mir auch mal
gesehen. Auch die fussern.
Ja, aber die fusseln auf jeden Fall um einiges weniger, sagen wir mal so. Die sind, auf einer Seite sind die breit und die andere Seite ist halt so spitz zulaufend und da kommt
brauchst aber
halt
auch
ganz gut
ultra viel davon.
Ja, das ist eine scheiß Müllproduktion.
Richtig, deswegen bin ich auch unter anderem auch auf diesen Schaumstoffschwamm da aus der Kosmetik gestiegen. Gut, ist jetzt auch nicht unbedingt nachhaltig, sage ich mal, aber bei der Menge an Plastik, die wir da verwenden, braucht man, glaube ich, da nicht die Moralkeule auspacken. Ich mache euch mal ein Bild davon, weil das funktioniert wirklich gut.
Ja.
Aber wenn wir schon bei dir sind, was hast du so getrieben? Ich glaube, Michel, warst du fertig?
Ja, genau. Es gibt nur ein Ding zu sagen. Ich habe in letzter Zeit miniaturenmäßig kaum was gemacht und bin voll in diesem Gelände irgendwas bauen, zeichnen, drucken, Ding drin gerade. Das macht mir auch gerade echt mega viel Spaß. Da müssen die Minis noch ein bisschen warten.
Denk dran, du musst ein Killteam fertig kriegen, ne?
Ja.
Ich hab dich angemeldet.
Ich hab ja erst vor einem Jahr angefangen damit.
Ja, Sip, erzähl du mal, weil du mutierst ja auch gerade.
Hat mir jemand 7 Marines für August klein.
Jeremy, erzähl mal, du hast ja auch irgendwie 37.000 Projekte gleichzeitig gefühlt gerade, wenn ich das so mitbekomme.
Ja, ich habe viel zu viele Projekte. Ich habe ja, ich weiß gar nicht, seit der letzten Folge, was ich da alles angefangen habe. Also ich habe ja auf jeden Fall eine Tyrant's Legion angefangen, also ja. Kill Team, weil mache ich mir nichts vor, mehr als 10 Figuren bemalen. Funktioniert nicht mit Abstrichen. Also zumindest zu dem Zeitpunkt hat es nicht funktioniert. Deswegen habe ich erstmal ein Killteam angefangen. Davon habe ich 5 bemalt. Und die stehen jetzt auch erstmal in der Ecke. Ich bin auch ganz zufrieden damit. Das waren so meine ersten Figuren, mit denen ich so Speedpaints ausprobiert habe. Ich habe das aber nicht mit diesem Slapjob ausprobiert, sondern mit ganz normalem Grundieren und dann halt Speedpaints drüber und dann Washes und so. Finde ich ganz okay. Ich bin da nicht hundertprozentig mit zufrieden, aber...
Nutzt mal Slapjob unten drunter. Der Effekt, der ist echt großartig.
Ja, das muss ich auf jeden Fall mal. Dann habe ich ja noch die Age of Darkness Box hier rumfliegen. Die wollte ich eigentlich so schnell wie möglich zusammenbauen und bemalen. Da habe ich jetzt...
Das sagst du in jeder Folge.
Ja, aber ich habe jetzt schon 20 Marines zusammengebaut und ich habe mir dafür auch Bits, Köpfe unter anderem und so gedruckt. Und 10 habe ich jetzt tatsächlich fertig gemalt.
Das wird die Alpha Legion, ne?
Und genau, die Alpha Legion.
Und die Helme, die du da hast.
Und
das ist auch der Hammer, ey. Die sind so geil geworden.
Ja,
ich bin halt auch relativ, also ich habe jetzt auch wirklich lang für die gebraucht, obwohl das ein relativ simpler Prozess war, halt auch mit so schwarz grundieren, mit Lettbelcher, hier Trockenbürsten, dann nochmal mit einem helleren Silber Trockenbürsten, dann erstmal ein blaues Speed Paint drüber und bla bla bla, ne? Aber ich habe halt schon ziemlich viel drüber nachgedacht, aber jetzt habe ich halt 10 Modelle fertig, jetzt weiß ich, wie es gemacht wird und jetzt geht's, glaube ich, auch schnell, wenn ich die nächsten Figuren dann fertig machen will. Das Problem ist ja einfach, dass jetzt doch dazugekommen ist mit dem Altdorfer Herold und der Skaven-Armee, die ich langsam...
Keine Schleichwerbung hier, okay?
Ich werde es rauspiepen.
Nein, Altdorfer Herold ist nur zu empfehlen. Ich habe mit Warhammer nicht so viel aller Mütze mit Warhammer Fantasy nie gehabt und fand es sehr unterhaltsam, euch dazu zu hören und freue mich, wenn ihr dass ihr das macht.
Das Multiverse wächst und wächst.
Hat mich aber weiterhin in die Hobby-Bedrängnis gebracht, dass ich halt jetzt auch noch Skaven bemalen muss. Wobei ich da jetzt auch meine erste Clanratte bemalt habe. Da habe ich auch so ein bisschen rumgeguckt und habe dann so ein Tutorial gefunden, was ich ganz gut fand, wo ich halt so ein bisschen mit den Farben rumprobiert habe. Und das ist dann aber auch tatsächlich, da brauche ich für eine Clanratte, wenn ich wirklich die Farben sicher habe, ich sag mal 10 Minuten, 15 Minuten.
Ach krass.
Maximal. Weil das halt viel mit Trockenbürsten ist und dann so einzelne Parts hervorheben und eine Farbe dann, also die Klamottenfarbe dann als Kontrast zu dem ganzen Dunklen. Ich habe mir halt auch von Anfang an gesagt, wenn ich ein Skaven-Armee anfange, da werde ich nicht 3 Stunden pro Clanrate investieren, sondern da werde ich nicht einzelne Figuren sozusagen bemalen, sondern da werde ich Einheiten bemalen und das sind dann immer 20 Stück.
Muss ja dann auch.
Ja, Batch
bei. Ja, sonst da, also gerade bei Skaven, da wirst du ja nie fertig. Also wie viel Clanraten hat eine 3000 oder 2000 Punkte Skaven-Armee? Mindestens 80, so, und dann kommen noch die anderen dazu.
Ich kenne das Problem, ich habe Jeans, die da im Schrank stehen.
Ja.
Wir haben auch gestern mal umgerechnet. 85 Infanteriemodelle, 1300 Punkte. Dankeschön.
Ach so, ich habe ja sozusagen einen negativen Hobby-Progress auch noch, weil Ich habe jetzt zum Geburtstag von meiner wunderbaren Frau so Schaukästen bekommen für meine Figuren und neue Regale fürs Wohnzimmer, wo ich die dann reinpacken kann. Und das habe ich dann auch gemacht und das sah auch richtig gut aus. Und einen Tag später bin ich nach Hause gekommen und die Katze hat eins der Regale umgeworfen. Der Katze
hat dieses Bild, ne?
So bitter, ja. Ey.
Dafür hat die Katze mir aber durch das Umwerfen des Regals meine Death Corps Gorgon kaputt gemacht, meinen Malkador Infernus, die Hälfte meiner Death Rider. Das ist
vor allen Dingen die Death Rider bestimmt. Und so, das ist so fiddelig, das kriegst du nie wieder zusammen.
Ja, es ist halt alles
so ärgerlich.
Ja, also ich werde es auf jeden Fall irgendwie kleben können, aber ich bin immer noch zu frustriert. Immer wenn ich es mir angucke, denke ich mir, boah, nee, ich habe jetzt überhaupt keine Lust
drauf. Dein fetter Tyrannit mit diesem geilen Schwanz, der irgendwie in der Base verschwand,
stimmt.
Der ist doch auch im Arsch, ne? Den du so umgebaut
hast. Der geile Tyranniden.
Doch, der hatte aber wirklich einen geilen Schwanz, weil eigentlich steht nur eine Frage.
Bei Sinn ist das so unter die Erde verschwunden, so zugeschwanzt.
Andy Day ist nur für dich. Boah.
Ja, auf jeden Fall, genau. Von Tyranniden ist noch was kaputt gegangen, aber ich versuche mich einfach nicht drüber zu ärgern und ich werde es irgendwann kleben und dann versuchen, den Schaden zu begrenzen. Aber das war einer der Momente, wo ich wirklich kurz davor war, heulend in den Kissen zu schreien.
Aber lebt die Katze noch oder ist die irgendwie...
Ja. Nein, der geht's gut. Da war ich auch kurz davor, aber naja.
Ja, sowas...
Wären doch nur bei so Schränken immer so Haken dabei, damit man die Schrankwand auch an die Wand schrauben kann, ne?
Nee, war tatsächlich nicht. Haben wir jetzt auch gemacht, aber waren tatsächlich keine Haken dabei. Ich hätte es mir aber auch eigentlich denken können, weil ich wohne im Wuppertal in einem Altbau und der Boden besteht hier gefühlt eh nur aus Wellen. Also, naja, es ist passiert. Jetzt muss ich damit leben.
Aber schön gesagt, negativer Hobby-Progress.
Ja, es hat mich wieder zurückgeworfen.
Ja,
aber schade. Es hat mich auch 10 Jahre altern lassen. Von daher gut, das war soweit von meinem Hobby-Progress. Ich würde sagen, wir gehen ins eigentliche Thema rein und dann wird es wieder Zeit für mich.
Yay! Spoilerwarnung!
Ja, Michel, genau.
Hau raus.
Ja, wir reden ja über das 40k-Universum und Spiele da drin. Und natürlich kann da was vorkommen, was ihr noch nicht wusstet. Wobei, heute glaube ich, die Spiele sind zum Teil so alt, dass was da drin vorkommt, ist zum Teil auch schon 30.000 Mal geredconnt und wird ganz anders erzählt jetzt. Zumindest im Fall von meinem Spiel. Aber nichtsdestotrotz, ne, wie gesagt, wenn wir ins Quatschen kommen, kann halt sein, dass wir irgendwas spoilern. So, und der Chris fängt jetzt an, würde ich sagen.
Ja, genau. Der Michel hat schon richtig gesagt, die Spiele sind alle uralt. Das ist bestimmt alles geredconnt. Deswegen habe ich mir nämlich ein Spiel aus dem Jahre 2023 rausgesucht.
Oh.
Ja. Und zwar habe ich mich entschieden für Warhammer 40k Boltgun. Boltgun ist ein First-Person-Shooter, das in Fachkreisen als sogenannter Boomer-Shooter benannt wird. Ja, so tatsächlich, ist großartig, gell? Boomer-Shooter, total gut. Entwickelt wurde es von Auroch Digital, gepublished von Focus Entertainment und es gibt es auf den Plattformen Windows, Switch, PS4, PS5, Grüße gehen raus an Dennis, X1 und die X-Series. Es ist ein First-Person-Shooter und es basiert auf der Unreal Engine. Das mag man kaum glauben, denn dieses Spiel ist sowas von 80s von der Aufmachung. Es ist wirklich ganz, ganz toll. Man kann gefühlt jeden Pixel einzeln zählen. Aber mal ganz kurz abgerissen, was es überhaupt um dem Spiel geht. Und zwar ist man, wie soll es auch anders sein bei dem Titel, ein Space Marine. Und zwar ist man Malum Kaedo vom Orden der Ultramarines. Und man wird von der Inquisition auf eine Fabrikwelt geschickt. Diese Fabrikwelt hat den Namen Kraya und wurde bereits mehrmals von Orks und Chaosmächten, halt Dämonen, kennst du so, was sich halt so kreuchend fleucht auf so einer Fabrikwelt, angegriffen. Und das ist passiert, weil dort die Tech-Priester, die haben dann Warpress geöffnet und Chaosmächte sind gekommen. Überall Nörglinge, überall Horrors, normaler
immer
Dienstag.
Immer diese Tech-Priester.
Ja, es ist ein ganz normaler Dienstag im Imperium halt, so wie man es kennt. Und Malium Kaedo, also die Spielfigur, die man spielt, ist allerdings mit dem Drop-Pod. Es war schwer beschädigt und ist abgestürzt und er ist der einzige Überlebende. Und er kämpft sich im Prinzip dann als One-Man-Army in bester 80er-Jahre-Action-Hero-Manier sich da durch diesen Planet und metzelt und mördert, was das Zeug hält. Und es hat halt wirklich eine richtig coole Atmosphäre, dadurch, dass es einfach diesen bewusst altbackenen Stil hat. Also es ist wirklich ein Pixel-Game schon fast. Ist aber sehr, sehr schnell. Man hat jetzt nicht diese, wie soll man es bezeichnen? Am besten kommt es eigentlich rüber, spielt mal sowas wie Necromunda Hybrid Gun, aber nur mit 5 FPS. Dann habt ihr das Gefühl vom Bolt Gun. Aber es fühlt sich gut an. Es fühlt sich richtig an und es kann sich auch, lässt sich auch sehr, sehr gut spielen.
Ist schon so Doom auf Crack, oder?
Genau, Doom auf Crack, genau. Man hat auch dann die klassischen Waffen wie Bolt Gun, an, wie Plasmaknifte, wie Schrotflinte, die ich unglaublich gerne spiele. Man hat als Gegner diverse Kultisten, man hat Dämonen, Horrors. Heute erst habe ich es wieder gespielt, habe ich gegen Nörglinge gespielt und ihr kennt doch noch den alten Nörgling von früher, der einen Kardianerhelm aufhat, ne?
Ja, der ist großartig.
Der springt einem da ins Gesicht, das ist total lustig. Der rennt da die ganze Zeit durch die Gegend, springt einem ins Gesicht und ja, man wetzelt sich da halt durch und die platzen auch in alle Einzelteile und alles ist voller Blut und Splatter. Also es hat schon echt krasse Doom-Vibes, das ist schon sehr, sehr gut rübergebracht. Und im Prinzip ist es das eigentlich auch schon von der Story. Also man versucht halt im Prinzip diesen Riss zu schließen, zu läutern. Es ist sehr schlauchförmig aufgebaut, das Spiel, was die Level angeht. Man kommt in ein neues Level und dann sieht man nur oben links, man hat keine Minimap. Das finde ich sehr, sehr gut. Man weiß, man muss sich den Weg wirklich raussuchen. Mhm. Und wenn alles gleich aussieht, weil es halt durch die Grafik einfach nicht anders aussehen kann, kann das auch schon mal dazu führen, dass man mal 10 Minuten im Kreis rennt. Das ist leicht frustrierend, aber es versetzt einem halt auch eine Zeit. So Spiele wie Michel und ich haben es vorhin drüber gehabt, Gothic, wo halt eben keine Minimap da ist, wo man hinterher rennt oder wo irgendwo am Bildschirmrand ein Pfeil ist, hier musst du hin. Nein, man muss wirklich noch selbst sich den Weg suchen und das ist es eigentlich auch schon, was die Story dazu angeht.
Hast du es durchgespielt?
Nein, ich habe es nicht durchgespielt. Okay. Ich habe es leider nicht durchgespielt.
Ich wollte fragen nach dem Ende. Schlägt er sich irgendwie zu seinen anderen Truppen durch, wo die Dropbots nicht abgeschossen wurden? Oder?
Es ist ja dieses eine Landungspot, das noch runtergeschossen wurde. Es ist,
ach so, der ist wirklich alleine auf dem
Planeten. Du tust ja keinen kompletten Orden an, sondern der ist mit seinem Team abgesprungen, aber er ist der einzige Überlebende.
Ja, okay.
Aber wie gesagt, ich habe es nicht zu 100%, ich habe es ziemlich weit gespielt, aber ich habe es nicht zu 100% durchgespielt. Es ist kein Spiel, wo man sich 10 Stunden ansetzt, weil wer mal mit Steve O'Devin gespielt hat und hat gesehen, wie er einen Flammenwerfer einsetzt, was das mit den Augen macht, der versteht, was ich da meine. Denn es ist schon sehr, sehr anstrengend, so nach einer gewissen Zeit. Also nach einer Stunde, zwei hört man dann auf und spielst. Ja, ich habe den ganzen Abend mit Steve zusammen gespielt und es war ein total geiler Abend, aber er hat den Flammenwerfer so abartig eingesetzt, dass ich glaube ich schon 2 Tage später noch nachts blitzend in den Augen hatte.
Stroboskop-Warnung, Steve-O spielt mit.
War super. War wirklich super.
Wenn du mit Steve-O spielst, brauchst eine Schweißerbrille vom Kumpel.
Ja, ist tatsächlich so. Der rastet da völlig aus. Der ist gutlos, was das angeht. Schön zu erwähnen an dem Spiel ist die Liebe, die da reingesteckt wurde. Also man könnte wirklich glauben, dass die Leute, die das entwickelt haben und die dafür gesorgt haben, wie das Spiel aussieht und rüberkommt, alles Menschen sind, die damals in den 80ern jung waren und ja, Warhammer kennengelernt haben in jungen Jahren und es auch irgendwie als Hobby bezeichnet, weil es ist schon ziemlich liebevoll in dem, was man dann tut. Es ist stumpf, also wenn da so ein Chaos-Terminator auf einen zuläuft und man holzt da mal mit der Plasmaknifter da rein, dann zersplattert der auch in alle Einzelteile und man stolpert dann über den Arm, über den Kopf oder über irgendwelche Eingeweide. Aber da steckt wirklich Liebe in dem Spiel drin. Man merkt, das Spiel soll genauso sein. Ich glaube, deswegen macht es das Spiel auch so gut, weil es tut nichts verbergen oder versucht zu kaschieren oder versucht irgendetwas zu sein. Nein, es ist einfach ein First-Person-Shooter in einer Boomer-Shooter-Grafik und es geht einfach nur darum, sich eine Stunde an den PC zu setzen und einfach sacht zu splattern und dabei stumpf wie Neandertaler vor sich hin zu grunzen und danach geht man wieder ins normale Leben. Dafür ist es da und das erfüllt das richtig gut und es ist auch von mir wirklich eine Kaufempfehlung. Es ist kein Spiel, wo ich sage, hey, 30 Euro ist es wert, also mehr wie 15 Euro würde ich für das Spiel nicht ausgeben. Aber wenn man das mal günstig schießen kann, sollte man das wirklich machen. Es macht wirklich Spaß. Zumal auch viele Details mit dabei sind, die mich persönlich sehr freuen. Also ihr kennt ja alle noch Duke Nukem.
Natürlich. Ja.
Und jetzt stellt euch mal vor.
Hail to the King, baby.
Stellt euch vor, Duke Nukem, Mötley Crüe und Synthesizer-Mucke, Elektro-Synthesizer-Mucke aus den 80er Jahren tun ein Soundtrack-Zeug. Genau so ist das Soundtrack und genau so ist auch das Menü aufgemacht. Also es kommt erstmal in fetten Lettern, Boltgun, wenn man das startet, wenn dann der Ladebalg ist, eine Diskette, wo einfach in dieser Bolt-Thrower-Schrift, die es damals gab, es steht einfach Boltgun oben drüber und der Soundtrack ist wirklich klasse. Der Soundtrack ist wirklich ein Kind von Mötley Crüe auf Synthesizer-Drogen. Also total cool und kann man auch echt anhören. Es ist eines der wenigen Spiele, wo ich keine Musik nebenher laufen habe, sondern wo ich wirklich den Soundtrack genieße, weil der ist wirklich, wirklich gut. Dann zum Beispiel die Rüstung. Man hat ja einen Rüstungswert und einen Lebenswert. Der Lebenswert ist klar. Der Rüstungswert ist zum Beispiel Verachtung. Du kannst Rüstung aufsammeln, indem du Gegner tötest und die tun dann +2 Verachtung droppen und du läufst einfach über irgendwas drüber, sammelst es auf und dann geht deine Rüstung wieder hoch. Und das machst du mit Verachtung. Das ist als Beispiel. Das ist schon ziemlich cool gemacht. Noch generell generell, es ist alles wie früher, ne? Irgendwo, oh, Überraschung, du öffnest eine Tür und da ist ein Altar und da oben drauf trägst du ein Magazin. Ja, geil, Munition, laufst du drüber, packst da ein, passt schon gut.
Durch was schon für sehr, sehr gut Maps gemacht. Läuft man da? Ist das eher so geschlossen, urban oder auch irgendwie andere Sachen?
Du beginnst auf einem Felssprung und dann arbeitest du dich in so eine, also es ist schon eher ein karger Planet, du tust eigentlich in so eine Fabrik reinarbeiten.
Okay. Ne?
Und dann hast du ein teilweise urbanes, weil eine Fabrik in 40K wissen wir ja auch, das ist ja nicht einfach hier, da stempelst du, da gehst du rein, da ist es Fließband, das ist ja auch schon eine kleine Stadt ja. In dieser Fabrik. Du kriegst aber nicht so viel von den Nebenschauplätzen mit. Das liegt auch einfach an der Grafik. Du hast da wirklich hohe Wände, alles ist sehr gotisch gehalten. Überwiegend rennst du wirklich nur durch Korridore und kriegst gar nicht so mit, sowas links und rechts. Ab und zu hast du mal so den klassischen Container, den es auch im Tabletop-Spiel gibt als Geländestück. Den siehst du als mal, da kannst du reinlaufen, Munition oder Geheimnisse finden. Da läufst du einfach nur durch. Das ist halt einfach nur ein Achievement, das du dann bekommst, wenn du alle Geheimnisse im Level findest. So dieses Drumherum ist gar nicht so, so lohnenswert, sag ich mal, sich anzuschauen, weil es ist sehr, sehr einheitlich gehalten. Auch die Level, du läufst schon in eine Richtung, natürlich kannst du mal links, mal rechts abbiegen, aber du kommst immer wieder auf den Hauptpfad. Du verläufst dich aber auch tatsächlich sehr schnell, weil du es einfach schon, du bist ja schon trainiert darauf von Videospielen, dass dir das Spiel sagt, was du machen musst. Geh in die Richtung, mach das und das und du hast eine Karte und dann hast du einen Kompass und unten drunter steht noch deine Aufgabe. Das hast du bei Boltgun gar nicht. Du hast weder eine Karte, noch hast du einen Kompass, noch steht irgendwo in der Ecke, wo was machen musst. Du hast da so einen kleinen Servitorschädel, der über dir rüber schwebt und wenn du ein neues Gebiet betrittst, kannst du oben links sehen, was du machen musst. Das musst du dir dann merken und dann machst du das halt.
Ja, das ist auch sowas, da denke ich heutzutage immer drüber nach, wenn ich so an Gothic und früher noch so als extremeres Beispiel so an Outcast denke, wo dann nicht mal gesagt wurde, gehe da und dahin, sondern gesagt wurde, ja, geh mal Richtung Norden. Da habe ich meine, da hätte ich was gesehen und so und da musst du halt das selber erforschen. Und mein Kopf ist immer so, boah, das war früher richtig geil. Ich wünschte mir, das würde es heute wieder mal geben, aber ich weiß nicht, ob ich heute noch die Geduld hätte.
Nee, hast du nicht mehr. Vor allen Dingen, weil du auch gar nicht mehr die Zeit hast, wie früher zu spielen. Heute bist du ja froh, wenn du im Monat mal 3-4 Stunden abzwacken kannst, um irgendwas zu datteln. Da fällt es einem ja schon schwer, dann sowas wie Baldur's Gate zu spielen oder wie Rogue Trader. Ne? Da für so Zeiten ist Boltgun da.
Das finde ich bei manchen Spielen tatsächlich jetzt heutzutage total langweilig, ne? Wo du immer direkt einen Pfeil dahin kommst. Dann hörst du irgendwelchen NPCs nicht mal zu, wo die sagen, wo du hinlaufen musst, weil wird dir ja eh angezeigt. Und dann finde ich, das ist nur noch so ablatschen und langweilig, weil das ist Erfolgserlebnis, was manche Spiele haben, die das halt nicht so machen oder was früher deutlich üblicher war halt dieses, ey, da und da, da steht ein Baum alleine und da musst du dich dann rechts halten und dann kommst du zu einer Höhle und dann läufst du da rum und denkst, ah krass, ja cool, ich habe den Baum gefunden, okay, jetzt hier nach rechts. Absolut. Und hast schon so ein Zwischenerfolgserlebnis. Absolut. Irgendwie. Ja. Braucht natürlich mehr Geduld, ist nicht so easy, so snackable irgendwie, wie heute alles ist, ist aber auch nicht verkehrt. Also ich habe ein paar modernere Spiele, wo ich durchgelaufen bin, die einfach langweilig geworden sind, weil du musstest keinem mehr zuhören, konntest das so nebenher machen quasi.
Ich spiel mal einen neuen Fallout, ohne jetzt über Fallout schlecht reden zu wollen. Gibt echt gute Ableger der Reihe. Mass Effect. Ich bin ein riesen Mass Effect Fan. Ich habe die Bücher zu Hause, die Spiele. Ich bin wirklich ein sehr, sehr großer Mass Effect Fan. Die letzten zwei Teile, das hast du nebenher gespielt. Das ist eine Serie. Guck, das nebenher. Mass Effect gespielt. Wir sind ja wirklich, um es nochmal zu betonen, indoktriniert dazu schon. Du gehst jetzt in ein Spiel rein und hier musst du hin und das dann am besten noch ein Pfeil auf dem Boden dir ansagt, in welche Richtung du jetzt abbiegen musst, ist ja alles. Wir sind es gewohnt und konditioniert, dass wir Videospielen sehr schnell einen Erfolg bekommen. Einfach, weil ein Videospiel soll gut tun, soll Ruhe vermitteln, soll Spaß vermitteln, soll ein bisschen Selfcare geben. Ne? Und ich denke mal, das ist auch einer der Gründe, warum wir mittlerweile so schnell zum Erfolg in neuen Videospielen kommen. Und die ganzen alten Spiele, wie du es gerade gehabt hast, Gothic, Outcast, die hatten das eben nicht. Da hast du auch Arbeit reinstecken müssen, zwar in Form von, ich schreibe mir jetzt mal was auf, weil ich weiß, ich bin jetzt mit den Eltern eine Woche in Urlaub.
Ja, oder einfach mitdenken oder so.
Ich notiere mir jetzt mal, wo ich war und was ich vorhatte, weil ich kann nicht einfach ins Journal reingehen. Nein, meine Aufgabe ist, finde diesen Baum im Norden. Unter Umständen hast du erstmal einen Kompass suchen müssen, um rauszufinden, wo Norden ist. Und dann hast du wieder 5 Stunden in diesem Spiel verbracht.
Wobei, man muss auch nicht alles schönreden. Ne? Es gab auch Games, wo das einfach frustrierend war. Du wolltest das Spiel weiterspielen und hast an irgendeiner Stelle hast du was nicht geschnallt. Oder?
Ja, auf jeden Fall. Aber heute weiß man vieles nicht zu schätzen.
Ja,
ich sag jetzt mal, es waren auch andere Leute da, ne, die Entwickler und Publisher sehen jetzt nichts, was du 30, 40 Jahre lang machst. Das wechselt ja gefühlt häufiger als die Unterhose. Da ist halt auch irgendwann mal ein anderer Schlag Menschen, und die angefangen haben zu entwickeln, die eben halt das auch mitgemacht haben. Dieses so, ja, es ist sehr frustrierend, wir müssen es leichter machen. Es wäre schön, wenn du es dir aussuchen könntest. Möchtest du diese Hilfe haben? Möchtest du sie nur zum Teil haben? Dann möchtest du sie gar nicht haben. Es ist einfach mittlerweile aus der Sicht von heute ein schöneres Erlebnis, wenn du siehst, okay, ich habe diesen Erfolg, den habe ich mir erarbeitet, als ja, den habe ich einfach so nebenbei bekommen. Das ist schnelle Befriedigung. Darauf zielen die Spieler ab.
Bei Gothic 2 konnte ich die Umgebung teilweise besser auswendig als meine Nachbarschaft. So, da wusste ich dann, okay, jetzt hier an der Kreuzung links, an dem Turm vorbei rechts.
Ich habe letztens noch Gothic 1 nochmal gespielt und ich habe alles. Ich wusste genau, wo ich hin musste. Also,
so geil.
Das ist wie die Nachbarschaft tatsächlich, die Minenkolonie. Aber zurück zu Boltgun. Ja, aber die Maps sind dann nicht so richtig offen, oder? Die sind relativ linear wahrscheinlich. So wie bei Space Marine.
Ja,
die
sind sehr linear und du kämpfst dich da halt einfach durch diese Fabrik. Wie gesagt, macht Spaß. Ist auch eine Kaufempfehlung meinerseits. Ich weiß jetzt nicht, wie der aktuelle Preis liegt.
Ich glaube, das war letztens schon irgendwie für 15 Euro im Angebot. Sowas um den Dreh.
Ich hab's gerade auf MMOGA. Da ist es gerade von 21,99 reduziert auf 15,49. Wir haben heute den 28.04. Absolut fairer Preis. Kann man kaufen, rentiert sich. Macht Spaß. Gibt eine schnelle Befriedigung. Auch wenn man sauer ist, mal kurz ein paar Kultisten wegsplättern.
Ne, also das nervt, ich mach mal eben den Rechner an.
Ja, ist super, ist ein tolles Spiel.
Außerdem trägt die Hauptfigur einen Beaky-Helm, das ist sehr super.
Ja,
echt?
Und es ist natürlich ein Ultramarine.
Ist ein Schnabel, Ultramarine.
Cool. Ja, ist ein Schnabel.
Ja, cool. Ja. So viel eigentlich zu Boltgun, Fazit. Top-Spiel, gute Atmosphäre, nichts, wo man 5 Stunden dranhängt, aber ein super Spiel für zwischendurch, was so, ja, ich sag's mal so die Anfänge unserer Gaming-Zeit so ein bisschen die Fackel hochhält. Hat sehr viel Spaß gemacht zu spielen, werde ich auch weiterhin spielen.
Cool.
Alte Säcke schlagen zu, der Rest spielt Probe.
Wow. Wow, okay. Schnell ein anderes Thema. Michel, ich hab dir da mal eine Empfehlung rausgehauen und du hast es angenommen und ich freue mich tierisch drüber.
Ja, es hat auch tatsächlich richtig Bock gemacht, weil von Nachgemacht Retro hab ich ein Spiel, das ist halt wirklich, wirklich, wirklich alt. Und zwar geht es um Final Liberation Warhammer Epic 40k.
Schon ein geiler Name.
Ja. Der Name Epic ist Programm.
Alles.
Warhammer Epic 40k begins Final Liberation Boom.
Genau so.
Und Erweiterung
Dark
Elder. Genau
so ist es auch. Es ist von Holistic Designs produziert. SSI ist der Publisher. Es interessiert keinen mehr. Die Firmen gibt es seit 100 Jahren nicht mehr. Es ist nämlich am 30. November 1997 erschienen. Und es gibt eine Version des Spiels, die kann man für unter einem Euro runterladen auf einer Spieleplattform, einer der bekannten.
GOG.
Ja, wir haben es auf GOG.
Ich wollte es jetzt erst.
Alter, hau raus, Mann. Die Leute wollen es spielen. Du kannst doch nicht mehr ein Spiel anpreisen, dann nicht sagen, wo es herbekommen.
Auf GOG für nicht mal einen Euro kannst du es runterladen. Und anders als bei manchen sehr alten Spielen kann man es einfach installieren. Es dauert ungefähr 16 Sekunden. Drückt auf Play und es geht los. So, man muss auch nichts irgendwie noch einrichten oder so. Es hat jemand irgendwas.
Also musst du nicht deinen Rechner auf Windows 95
Es hat irgendwer was drüber gelegt, dass man es anmachen kann. Okay, das Einzige, was in Windows fragt, ist, ob du musst es als Admin ausführen.
Toll, dass Michel immer irgendwelche alten Spiele hat, die man einfach so spielen kann und ich brauche Wochen, um ein Spiel zum Laufen zu bringen.
Also das ging auf jeden Fall und ich sag euch was, ey, du klickst da drauf und dann geht das los. Das ist so geil. Eine Grafik wie eine Backsteinwand irgendwie, 16-Bit-Sound, ähnlich wie du gerade beschrieben hast.
Ich kann die Pixel zählen, ne?
Du kannst die Pixel zählen und da böllert dieser Schriftzug in so einem shiny Metal-Ding natürlich rein, irgendwie Final Liberation, Epic 40k, im Hintergrund 16-Bit-Metal, eine pixelige Galaxis, die sich dreht und fertig. So, und dann Startbildschirm. Und halt cool. Einfach so, wie Spiele früher waren. Jetzt muss man dazu sagen, Epic, das gab's als Nebenspielsystem für 40k, das war so zur zweiten Edition rum. Ich habe nicht nachgeguckt. Es könnte sein, dass das so bis in die dritte Edition als Nebenspielsystem lief. Und das war halt 40k-Schlachten in klein, damit man halt auch irgendwelche Baneblades, Titanen und sonst was spielen kann. Ähnlich wie jetzt heute, na wie heißt es?
Legio Imperialis.
Legio Imperialis, jetzt rausgekommen ist für 30k. Also Legio Imperialis ist eigentlich Epic. Vom Prinzip her das, was es früher schon mal gab als Epic. Und das war halt das Spiel dazu. Ja, und es gibt, also generell im Vergleich zu Spielen heute halt, ist alles sehr aufgeräumt, weil es gab die Möglichkeiten noch gar nicht. Du kannst eine Kampagne spielen oder du spielst 1 gegen 1, entweder gegen den Rechner oder als Hotseat.
Geil, als Hotseat.
Das heißt, weil es ist ja rundenbasiert, man kann mit 2 Menschen an einem Rechner und dann wechselt man von Runde zu Runde immer den Sitz. Und
geil.
Man kann zu zweit an einem Rechner spielen. Das sind so die Spielvarianten, die es gibt.
Mit wie vielen Leuten kannst du das machen?
Mit bis zu 4.
Bist du viel? Ich bin ja bald in Wuppertal, wollte ich mal sagen.
Ja, das stellen wir irgendeinen Laptop.
Oh, sollen wir dann bei Michel das? Final Liberation zu dritt am Hotseat.
Auf jeden Fall.
Dann geht das, genau.
Und alle Rückenschmerzen, weil alt, aber egal.
Ansonsten gibt's halt die Kampagne. Es gibt auch nur 2 Fraktionen. Es gibt das Imperium und es gibt die Orks. Und in der Kampagne, das ist eigentlich auch sehr schnell erzählt, ein Ork-Boss namens Warlord Skroll hat sich überlegt, er geht mit seinen Boys mal auf den Planeten und snackt sich den. Und der Kommissar Holt kommt schnell dahin und will das halt verhindern. Und der Kommissar Holt wird unterstützt von natürlich Ultramarines, dem Captain Tiberian und dem Captain Hadrian. Und der Warlord Skroll, der hat auch noch so ein paar Bosse dabei. Schön fand ich den Namen Boss Groat Vampus. Und Not Scrot. So, und dann geht das los. Und es ist halt so vom Spielprinzip her, ist es total tabletopig, ne? Also du guckst halt aus dieser isotropischen Ansicht von schräg auf dieses Pixelgewitter drauf. Es gibt nur 20 Maps, ist alles sehr übersichtlich. Und
kann man sich das wie Command & Conquer vorstellen? Ich denke, da werden viele
das,
mit
wie das ganz alte, haben. Wie das ganz alte, wie hieß das denn? Tiberian Sun, ne?
Tiberian Sun war der dritte Teil, das war
so, ja, nee, stimmt,
Red Alert.
Viel zu weit. Tiberian Wars, oder? Tiberian Wars?
Ja, genau.
Red Alert?
Nee,
Red
genau, Alert jetzt habe ich das weiß. Nicht mehr so vor Augen, ob das auch so pixelig war, aber
Command & Conquer, das ist heute noch pixelig.
Genau, und das Spielfeld ist halt in kleine Raster unterteilt, es ist rundenbasiert, jede Einheit hat eine Bewegungsreichweite und eine Schießreichweite und du, wenn du dich weiter bewegst, kannst du nicht mehr schießen, also es fühlt sich sehr tabletopig an. Es ist aber nicht so, dass du jetzt eine Movement-Phase hast, eine Schussphase oder sowas, sondern du kannst in deiner Runde, kannst du dich bewegen, schießen und wenn dann noch Bewegungspunkte über ist, dich nochmal drei Felder irgendwie bewegen, wenn du möchtest oder sowas. Dafür gibt's aber schon Waffen- und Ausrüstungsoptionen, die du auswählen kannst. Also gerade bei den größeren Geschichten, so bei größeren Panzern und so. Und du kannst auch bei einem Whirlwind, zum Beispiel der Klassiker, zwischen Fragment und Sprenggranaten wechseln und sowas. Genau, und das fühlt sich sehr tabletopig an. Ist ganz cool. Die KI ist halt auch überhaupt nicht schlau. Schwierigkeitsgrad bestimmt sich dadurch, wie viel Orks die KI in der Kampagne gegen dich zur Verfügung hat. Dann hat sie halt einfach mehr.
Also wie Orks.
Ja, eigentlich. Ja, genau. Ja, und dann geht das los. Was das Spiel auch nicht hat, ist, man entscheidet jetzt über Treffer, nicht über Würfelwürfe, sondern es werden nur Wahrscheinlichkeiten angegeben. Und dann entscheidet der Rechner halt, ob du triffst oder nicht. Wenn du so über Einheiten drüber hauerst, steht da irgendwie hier dein Whirlwind, trifft mit 33% und dann schießt du halt und dann triffst du halt oder triffst halt nicht.
Ja, ist ja im Prinzip, was du ja auch heute noch aktuell in vielen Spielen siehst, wo einfach mit Wahrscheinlichkeiten gearbeitet wird.
Ist ja auch viel wie XCOM zum Beispiel.
Genau, aber es gab in der Zeit ja auch Spiele, die haben sich dann noch näher an das reale Ursprungsding, also Tabletop, angelehnt und hätten dann irgendwie einen Würfelwurf eingeblendet oder sowas. Das hast du da nicht. Genau, und dann geht das los. Und im Hintergrund läuft halt die ganze Zeit ein einzelner wilder Metal-Track irgendwie. Und man hat eine Aufstellungsphase und stellt die alle auf. Ja, dann geht das rundenbasiert los. Und das Prinzip ist auch anders als im Tabletop. Es gibt unendlich viele Runden. Jede Armee hat aber Moralwerte. Und immer wenn du was wegballerst, sinkt der Moralwert. Und wenn du hier, Tabletop, Dingsbums, Missionsmarker. Es gibt pro Karte immer zwei Missionsziele. Wenn du die einnimmst oder hältst, steigt halt deine Moral. Und wer zuerst auf Null ist, hat halt verloren und gibt auf.
Kannst du aus einem gewissen, ich sag jetzt Bracket, dir deine Armee selber zusammengestellen oder ist die vorgefertigt?
Ja, du kannst die zusammenstellen. Und zwar standardmäßig, wenn du halt 1-1 spielst sowieso. Und in der Kampagne ist das nach und nach, je nachdem, was du eroberst, es gibt so 20 Maps, die stellen den Planeten dar. Und je mehr du von diesem Planeten eroberst, desto mehr Ressourcen bekommst du auch, um Einheiten zu reparieren, um totgeschossene Einheiten zu ersetzen, um auch Zeug dazu zu holen. Und dann kannst du auch pro Schlacht auswählen, wie du deine Truppen ausrüstest, wenn es Ausrüstungsoptionen gibt. Und da gibt es tatsächlich gerade bei den größeren Sachen relativ viele.
Das ist cool.
Aber du spielst halt auch nur Ultramarines dann?
Nee. Hauptteil ist tatsächlich die Imperiale Armee. Also es gibt auch Ultramarines, die unterstützen dich, aber das sind total wenige halt auf dem Planeten. Und der Hauptteil ist die Imperiale Armee und die ist tatsächlich so, wie die Imperiale
Männer
Armee
wie wir.
Von GW früher war. Jetzt ist ja quasi so das Standarddesign eines imperialen Soldaten ist so der Kadianer.
Ja.
Früher, also ich meine, sie haben die Lore nicht geändert, das ist halt von den Modellen her so, aber früher wurde viel mehr Wert darauf gelegt, auch von der Modellrange her, was sich wirtschaftlich wahrscheinlich halt nicht gelohnt hat für GW, dass die Galaxis halt groß ist und jeder Planet, der halt Truppen zur Imperialen Armee beisteuert, was ja fast alle sind, da seine eigene Kultur mitbringt und die wirklich sehr, sehr unterschiedlich sind. Und so war ja auch die Modellrange der Imperialen Armee früher. Du konntest dich entscheiden, ob du was von einem Planeten spielst oder ob du einen ganz großen Mix spielst von allen möglichen Planeten. Und da gab es ja unfassbar viele Modelle.
Ja, mit Vostrianern.
In dem Spiel sind es Mordianer. Das ist die eiserne Garde von Mordia. Das sind so preußische Weltkriegssoldaten, so angelehnt.
Ja, die sind Mordia so doof.
Talaner, das ist so ein Reitervolk, so ein Steppenreitervolk. Und Katarchaner. Katarchaner muss man, glaube ich, nie erklären, ne? Das sind die Dschungelfighter.
Es gibt tatsächlich auch so einen kleinen Nischen-Podcast, der erklärt auch imperiale Regimente, aber da müssen wir, glaube ich, nicht verweisen, die sind zu klein.
Die will auch keiner hören.
Die will keiner hören.
Ja, vor allem nicht für 69
Muss man Euro. Sich nicht geben.
Genau. Jetzt so von der Model Range ist halt das, was es früher in Epic oder jetzt halt auch gibt, ne, von Infanterie, dann halt über massenhaft die klassischen Panzer, die du auch in einem 40 oder 30k einsetzen kannst. Chimären, Limras, Whirlwinds, Hellhounds, Manticore. Und dann geht's halt noch eine Nummer größer, ne? Stormhammers, Baneblades und den Leviathan-Panzer, der unfassbar beschissen aussieht. Ich finde auch die alten Artworks dazu. Das sieht halt, kennt ihr das? Das ist so ein Klotz auf Rädern.
Nee, den
kennt ich gar nicht. Dreietagiger Klotz aus Rädern mit einem riesen Rohr vorne dran. Das ist einfach uraltes
Artwork.
Und in der Kampagne bekommt man tatsächlich nach einer Zeit auch noch einen Titanen. Das ist der Bringer of Tears, heißt er. Und die Story ist halt total simpel. Du musst halt versuchen, die Orks zu vertreiben. Fertig. Und dann irgendwann in der Kampagne taucht ein Space Hulk auf. Da sind halt mehr Orks. Und dann kriegen die Orks Verstärkung. Und dann heißt es, ey, die Ecke müssen wir, aber da sind die gelandet. Da müssen wir jetzt hin, weil es sind so viele, da müssen wir jetzt einen Erstschlag führen. Oder mit dem Titanen ist halt auch, das haben die Orks eingenommen, ist irgendein riesen Fabrikkomplex. Und die Orks haben diesen Titanen in Stasis übersehen. Deshalb muss man ganz schnell in die Fabrik rein, bevor die den finden, weil dann hat man selber den Titanen und kann ihn aus der Stasis holen. Ach, das cool, war auch eigentlich finden, schon die Story. Und wenn du alles erobert hast, hast du halt gegen die Orks gewonnen und bist cool. Und der Planet ist wieder cool.
Aber das Spielprinzip ist jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, du musst strategische Ziele einnehmen, damit die Moral der Gegner runtergeht und auf Null geht. Dann hast du gewonnen oder du vernichtest den Gegner komplett,
genau.
Oder was?
Genau. Du musst ihn nicht ganz komplett vernichten. Ne? Die Moral ist schon auf Null, wenn da schon, da können noch ein paar Einheiten Reste sein.
Okay, muss einfach nur die Moral brechen im Endeffekt, ob jetzt durch strategische Ziele oder durch...
Genau, oder durch Tabeln halt, also durch einfach Ausschalten von Gegnern. Ja. Und das ist aber, also das geht auch umgekehrt richtig krass. Ich habe das jetzt nicht im höchsten Schwierigkeitsgrad gespielt, aber das geht auch umgekehrt richtig krass. Also wenn die Orks es schaffen, dir da halt mit ihren Gunten zwei Baneblades wegzuballern, dann hast du eigentlich fast keine Chance mehr, weil du bist von der Moral her so weit zurück.
An dieser Stelle möchte ich mich bei jedem Ork-Spieler entschuldigen, dass Michel Ork-Boys als Gunten bezeichnet hat.
Ich wollte extra nichts sagen.
Ach, Entschuldigung, da fehlt eine Silbe. Garganten. Es tut mir sehr leid. Genau, die Orks haben natürlich auch alle möglichen witzigen Fahrzeuge und so, auch die, die man so kennt. Grotz heißen da noch Gretchens, so halt ist das Spiel. Die haben Fighter-Bombers und keine Ahnung, es gibt einen...
Da waren die Custodes noch männlich.
Es gibt ein
Bitte nicht.
Es gibt einen Gibbelgrinder, das ist so eine Art einfach Dampfwalze, die fährt einfach über deine Truppen drüber. Und dann gibt's noch den Bonebreaker. Das ist eigentlich genau das gleiche Ding, nur viermal so groß und fährt einfach über deine Truppen drüber. Und dann halt, Stompers, Garganten und Great Garganten ist quasi der Ork-Titan, der dann natürlich auch auftaucht, mit dem man eine epische Schlacht macht mit Schilden.
Das Spiel ist von 1997. Welche Edition waren da gerade aktuell? War das die zweite
Edition.
Ich tue jetzt so, als wüsste ich das aus dem Kopf, aber es geht, also ich weiß es nur, weil mein Spiel von 98 ist und das basiert auf der zweiten.
Ich hab 98 angefangen und da gab es die zweite Edition schon.
Okay, ja gut.
Dann. Ja, und das ist es eigentlich im Großen und Ganzen zu dem Spiel. Das macht viel Spaß, das kostet nichts. Es ist, wenn man das so durchzockt, bist du da auch keine 10 Stunden dran. Was super witzig ist, ist, sie haben Cutscenes immer wieder eingebaut, gerade in der Kampagne. Und die sind mit echten Schauspielern gespielt.
Ah, stimmt, da hat's mal Bilder geil. Von.
Und dann läuft das aber halt auf dieser 256 Farben Backstein-Grafik. Und alles, was man nicht filmen konnte, zum Beispiel im Hintergrund vorbeifahrende Ork-Bikes, sind halt in der Pixel-Grafik aus dem Spiel. Das ist halt auch ein bisschen lustig. Der Kommissar Holt ist natürlich ein knallharter Kerl. Der planetare Gouverneur ist natürlich der übliche Vollversager, der es halt nicht hingekriegt hat. Der Kommissar Holt erschießt ihn aber nicht, der hält ihm nur die Knarre an den Kopf, weil war wahrscheinlich, damit man das Spiel auch unter 16 verkaufen kann. Dafür erschießt der Kommissar Holt dich aber, wenn du die Einleitungsschlacht von der Kampagne, die total simpel ist, verlierst. Weil dann ist die Story, die imperiale Landung wird halt zurückgetrieben, es ist ein unfassbares Desaster. Dann gibt's eine Cutscene und der Kommissar Holt sagt dir ins Gesicht, jo, gut, dann ist der Planet für jetzt verloren, irgendwann kommt das Imperium wieder, hoffentlich unter einem erfahreneren Kommandanten und zückt seine Knarre.
Ja gut, man muss den Kommissar Holt ja auch verstehen, ne? Also du wirst da vorgestellt Leben. Wahrscheinlich als die neue, geile imperiale Jarek. Hoffnung.
Ja. Ja.
Und dann sagt er dir, ja komm, dann erschieß jetzt mal die zwei Orks da und dann wirst du halt platt gemacht.
Hier aus der Astra Militarum Schulung, Kommissar Jarek Kaserne in Wuppertal und dann schaffst du nicht mal hier die Einleitungsschlacht.
Ja, genau. Also es gibt tatsächlich drei verschiedene Endvideos. Wenn du in der Kampagne verlierst und der Kommissar stirbt nicht, gibt's ein anderes Video, als wenn du in der Kampagne verlierst und der Kommissar stirbt. Wenn der Kommissar nicht stirbt, siehst du nämlich als Ende, du hast halt verloren, aber es gibt einen Exterminatus, weil der Kommissar ist halt derjenige, der darf halt dann einen Exterminatus anordnen und macht es auch. Wenn er stirbt, ist es, glaube ich, oh, ich weiß nicht mehr, da wird die Flotte einfach aus dem Orbit geprügelt. Oder halt, du gewinnst und dann hält er eine tolle Lobeshymne auf das Imperium und wie toll das war und wie gut du als Commander warst.
Das ist aber auch, daran merkt man auch zweite Edition und so, ne, dass sie nicht darüber nachgedacht haben, wie viele Kommissare es gibt und dass vielleicht nicht jeder von denen Exterminatus.
Ja, ja, wobei vom Hintergrund her sind auch zwei Space Marine Captains
beteiligt. Vor allen Dingen ein Kommissar. Ne?
Es sind auch zwei Space Marine Captains beteiligt.
Der einen Exterminatus durchführt, das ist nochmal was ganz was anderes. Ne?
Ja, jetzt kann man überlegen, ob Space Marine Captains, die eine gesamte Kompanie befehlen, ob die nicht durchaus sowas anordnen können und auch in ihren Kreuzern nicht die entsprechende Bewaffnung mit sich tragen.
Ja, aber es ist halt 40k, es ist halt auch die Zeit damals. 40k war schon immer drüber und nie kam das eigentlich so gut rüber wie in der Zeit.
Ja, ich mag das aber auch einfach. Ja, ich mag das, als das noch so chaotisch war und ja, nicht so durchgeplant.
Was ich halt cool finde, dass sie sich die Mühe gegeben haben, da tatsächlich verschiedene Endszenen zu drehen für.
Als Fazit, was würdest du da zu diesem Spiel sagen? Ist es auch was, wo man mal so eine Stunde reinsetzt?
Ja, ich meine, es kostet literally fast nichts. Es läuft zumindest auf dem Windows-Rechner auf Anhieb. Du musst dich mit nichts beschäftigen. Ja, und dann klickt es halt an und es gibt 6 Schaltflächen. Ne? Schießen, bewegen. Bei bewegen gibt es eine Ups-Rückgängig-Schaltfläche, weil man sich in dem Pitzelgewitter schon, wenn man eine andere Einheit auswählen will, die nah beisteht, schon mal aus Versehen Einheiten bewegt. Dann kannst du immer sagen, huch, wollte ich nicht. Dann kannst du das wieder rückgängig machen. Das hat man total schnell begriffen, worum es da geht. Und eine Eingraben-Taste gibt's noch. Und du kannst in Transportfahrzeuge Leute ein- und aussteigen lassen. Das war's an Menüs. Und eine Minimap gibt's. Und fertig. Und es macht so ein ganz lautes Klack-Geräusch. Immer wenn man die Maus bedient, macht es halt Klack, damit du auch wirklich weißt, dass du was geklickt hast. Ja, also, damit machst du auf jeden Fall nichts falsch.
Sagen wir so, hättest du es auch gespielt, wenn du es nicht für den Podcast hättest spielen müssen? Länger als 5 Minuten.
Ja. Du einfach nur die Empfehlung bekommen hättest, hey.
Ja, ich habe da schon, also ich habe da schon 2 Abende länger dran gesessen, als ich hätte sitzen müssen, um euch das jetzt hier zu erzählen.
Also playable.
Ja, total, total. Also ich habe da jetzt, keine Ahnung, 20 Stunden oder so habe ich da schon dran gesessen.
Echt?
Ja, ich habe da 4-5 Abende und dann jeweils so 4-5 Stunden auch. Ich habe die Kampagne auch durchgespielt. So, ich wollte den Titanen haben dann und so. Und dann hast du erst den Titanen und dann ist es total toll, weil du machst alles weg und danach kriegen die Orks aber ihre Garganten. Und dann, die wollte ich natürlich auch sehen und dann, genau.
Ich habe das irgendwie verwechselt, weil ich dachte, das wäre Armageddon-Hintergrund. So, hier, Planet Armageddon.
Peter erwähnt der Planet?
Aber ich glaube, das ist ein eigenes Spiel.
Ich habe mir vorhin den Namen von dem Planeten, um den es geht, nochmal angeguckt. Habe ihn aber nicht aufgeschrieben und jetzt gerade fällt er mir nicht ein. Es ist aber auch egal. Es geht um irgendeinen imperialen Planeten.
Ja, ist bestimmt wieder Ronny 3 oder sowas. Also
Ronny 3.
So, wo man im Lexikanum draufklickt und dann steht da, Entschuldigung, dafür gibt es keine Seite.
Wollistadt heißt der Planet, sorry.
Ja, genau.
Wollistadt.
Hollistadt, genau, mit H-O-L-I.
Nee, mit V, Vollistadt.
Ach, Wollistadt.
Für mich heißt dieser Planet für immer Ronny 3.
Es gibt Wüstenmaps, es gibt Wiesenmaps, wie man das halt hatte, wie passend zu den grünen Bases, die man früher hatte. Es gibt ganz viel Wiese. Und dann gibt's Städte und einen Spaceport und der Spaceport, die Map ist halt eine große asphaltierte Fläche. Was ich euch aber zeigen wollte auf jeden Fall, ihr kennt so diese Beschreibung aus den Romanen, ne, wenn so Space Marines irgendwo aufmarschieren. Gleichschritt, Stahlstiefel, 200 Kilo Rüstung, 200 Kilo Muskeln da drin, die über Asphalt und der Asphalt platzt auf unter den Stiefelschritten.
Pure
und
Männlichkeit.
So, ne? Wollt ihr wissen, wie sich das in dem Spiel anhört?
Bitte.
Macht es mal an. Ja, das waren die Stahlfüße. Es gibt noch ein startendes Thunderhawk. Das hört sich dann so an. Und so ein übelst miesen Angriff. Also habe ich einfach mal aufgenommen, wie so ein Thunderhawk so Orkhorden zerlegt. Das hört sich dann so an. Und dann ist auch eigentlich alles zum Bellen der Bolter und den schweren Stahlfüßen gesagt.
Sehr schön.
Das ist so.
Also cooles Spiel, in das man gerne mal Zeit investieren kann.
Wenn man Langeweile hatte, gar nichts Besseres zu tun hat, machst du damit halt nichts falsch. Ist halt ganz witzig.
Sehr schön. Und das von 1997. Ja. Gefällt mir.
Genau. Wie sieht's denn bei dir aus? Du hast auch was mitgebracht, Jeremy.
Ich habe auch was mitgebracht. Das könnte jetzt ein bisschen länger gehen als eures, weil ich mich da ein bisschen, es war so ein bisschen Rabbit Hole-mäßig, habe mich da ein bisschen reingefuchst und dachte so, ja, mal gucken.
Wir kennen ja den guten Jeremy, wenn er
ja, aber wenn er was, ich habe es
investigiert.
Ich habe es geordnet. Also, es ist einigermaßen, es ist folgbar, nicht so wie bei Dark Tide, wo ich die ganze Zeit hinterher geschwafelt habe.
Ja, da merkt man einfach deine Podcast-Erfahrung.
Ja, weißt du, also habe ich mir, ich habe einfach jemanden
Jeremy bezahlt, wird jetzt Regisseur hier. 8 Seiten Skript ausformuliert.
Jedenfalls, ich habe als Spiel genommen Chaos Gate, das Original von 1998, beziehungsweise Warhammer 40k Chaos Gate. Es gibt ja mittlerweile Nachfolger, Demon Hunters, glaube ich.
Ja, Warhammer 40k. Demon Hunters ist auch gar nicht so alt, kam, glaube ich, 21 kam das raus oder 22.
Das Spiel. Ja, ich habe jedenfalls das Original von 1998 ohne langweilige Grey Knights, sondern mit den viel spannenderen Ultramarines, die wir heute noch gar nicht haben.
Wie ist das eigentlich, wenn man in so einem anderen Orden ist? Dann hängst du da rum irgendwie auf deiner Ordensfestung, meditierst den ganzen Tag, putzt deinen Bolter und denkst die ganze Zeit, scheiße, ey, hätte ich jetzt eine blaue Rüstung. Die erleben jeden Tag was.
Oder ich glaube, fielst du das nicht.
Ich so, boah, die haben Spaß. Ich habe hier schon wieder Kehrwoche, Mann. Meine.
Gibt schon wieder ein Videospiel über die. Jedenfalls. Entwickelt wurde das von Random Games Inc. Die gab es von 1985 bis 2001. Ich habe tatsächlich mal versucht, also bevor ich rausgefunden habe, dass die nicht mehr gibt, habe ich mal versucht, die Website zu kommen. Es gibt jetzt irgendwie eine neue Firma, die so heißt. Es gibt aber tatsächlich die Originalseite von denen noch archiviert im Internet, aber da kommt man nur auf die Startseite. Da bin ich dann auch nicht weitergekommen, hatte auch keine Lust, da jetzt großartig noch Zeit zu investieren. Im Gegensatz zu Michel würde ich schon betonen, dass das gepublished wurde von SSI, weil SSI war früher ein richtig, richtig guter Publisher.
Ah, okay. Man merkt, da bist du mehr
im Thema. Die haben Chaos Gate und Final Liberation zum Beispiel gepublished. Die haben aber unter anderem auch von Dungeons & Dragons super viele Spiele gemacht. Ich weiß nicht, Al-Qadim kennt wahrscheinlich keiner. Ich habe es geliebt als Kind. Eye of the Beholder sollte ziemlich vielen Leuten was sagen. Das war auch eine D&D-Reihe. Dark Sun. Das waren so die Rollenspiele und die haben halt auch super viele Simulationen gemacht. Sowas wie Silent Hunter, das kennen auch ziemlich viele Leute, das ist dieses U-Boot-Simulationsspiel.
Tatsächlich, ja, das kenne ich.
Ja, das war auch ziemlich gut. Und die haben ziemlich viele Strategiespiele gemacht. Ich glaube auch Panzergeneral, ich würde mich aber nicht drauf festnageln, war auch so ein Spiel, was ich nur bei meinen Nachbarn gesehen habe und nie selber spielen durfte, weil Krieg und so. Auf jeden Fall, das Spiel ist ähnlich wie Final Liberation, ist auch rundenbasiert. Ein bisschen, die Leute kennen das wahrscheinlich am ehesten von Spielen wie XCOM. Also auch aus der ISO-Perspektive, auch rundenbasiert. Kleine Squads, die man nach und nach bewegt. Das basiert auch auf der zweiten Edition von Warhammer 40k. Deswegen gibt's da halt auch Waffen, Beschreibungen und Gegenstände, die halt mittlerweile geretconnt wurden oder die komplett gestrichen wurden. Man steuert halt Squads von eigentlich 4, aber da bestehen die aus 5 Marines. Das sind taktische Marines, Assault, Devastoren oder Terminatoren. Und man beginnt das Spiel, das ist ganz cool eigentlich, wenn man es startet und dann ein neues Spiel startet, dann findet man sich auf einem Kreuzer der Ultramarines wieder. Und man guckt halt von oben sozusagen da drauf. Das ist so das Spielerhub zwischen den Missionen und man guckt halt auf die Brücke dieses Schiffs. Es gibt verschiedene Türen, auf die man auch klicken kann. Die führen dann einen immer zu anderen Teilen des Raumschiffs. In der Mitte ist halt der Kogitator des Schiffes, ein großer Bildschirm. Und da muss man immer als erstes drauf klicken, weil dann kriegt man erstmal die Missionsbeschreibung. Und die ist tatsächlich betont, was ich für 1998 eigentlich ziemlich cool finde. Also die ist wirklich komplett vertont.
Okay.
Danach, wenn man dann den Kogitator, wenn man sich die Missionsbeschreibung durchgelesen hat, dann öffnet sich halt die Tür der Rüstkammer. Und da können wir dann halt die verschiedenen Marines für unsere Kampftruppe zusammensuchen, für die jeweilige Mission. Das ist am Anfang ziemlich stark beschränkt. Da kann man fast nur taktische Marines auswählen. Im Laufe der Kampagne kommen dann aber immer mehr dazu. Im Endeffekt kann man sich mehrere von 8 Squads aussuchen. Da sind dann 5 taktische Trupps, ein Devastator-Trupp, ein Assault-Trupp und ein Terminator-Trupp. Unter dieser Auswahl für die normalen Marines gibt's dann nochmal eine Auswahl an speziellen Charakteren, von denen man im späteren Verlauf des Spiels halt auch welche mit auf die Mission nehmen kann. Da gibt's dann den Captain, den Ordenspriester, mehrere Apothekari, mehrere Tech Marines und mehrere Librarian. Und im Laufe des Spiels kann man tatsächlich auch Fahrzeuge steuern. Unter anderem ein Rhino, ein Predator, ein Dreadnought und ein Landspeeder. Und man muss sich das so vorstellen, das ist ja bei Final Liberation ist das ja so, dass du Trupps auswählst und die sind halt Kanonenfutter, beziehungsweise das ist halt dann Trupp XY und der kann halt auch leicht ersetzt werden. Bei Chaos Gate ist es aber so, dass jeder Marine eine eigentliche Persönlichkeit hat. Mhm. Die haben unterschiedliche Werte, alle Marines, zum Beispiel Stärke oder Treffergenauigkeit, Konstitution, Nahkampffähigkeit, Moral. Und man kann halt auch jeden Marine, den man ins Spiel mitnimmt, customizen. Am Anfang ist das auch ein bisschen beschränkt, aber du kannst dem halt jegliche Waffen, Granaten, Items wie ein Auspacks und so, kannst dem alles halt individuell geben. Und die unterschiedlichen Waffen haben halt auch zum Beispiel unterschiedliche Reichweite, unterschiedliche Rüstungsbrechung oder einen unterschiedlichen Schaden an ungepanzerten Gegnern. Denn das Coole ist halt auch, dadurch, dass das Spiel halt zweite Edition ist und auch schon so alt ist, das hat halt diesen komplett oldschooligen Look, so, wo die Flammenwerfer noch aussehen wie Tröten.
Ja, wie so und Cremespritzen beim Konditor. So,
die Bolter müssen rot sein.
Ja. Gibt's Schachbretter oder war das zu viel an Textur?
Schachbretter gibt's nicht.
Ja, war zu viel Textur. Hätte zu viel RAM gebraucht.
Ja, es sind Tau Ultramarines, ne? Da werden keine Schachbretter benutzt. Da gibt's nur Blau und Rot und Gold. Aber es ist halt schon krass, finde ich, für ein Spiel von dem Alter zum Beispiel, was man alles an Waffen auswählen kann. Da gibt's dann zum Beispiel Bolter, schwere Bolter, das sind halt auch noch diese klassischen, die so über die Schulter tragen. Raketenwerfer, Flammenwerfer, Multimelter, Plasmawerfer, Plasmapistolen, Blast Cannons, Sturmbolter, Assault Cannons, schwere Flammenwerfer, Energiefäuste, Energieschwerter, Kettenäxte, Energieäxte, Kettenfäuste, Energiehämmer und Schilde und dann gibt's von den jeweiligen Waffen noch immer die meisterhaft geschmiedeten Varianten.
Ja.
Das sind nur die Waffen. Dann gibt's als Items halt auch nochmal Granaten und da gibt's halt auch nochmal, sagen wir mal, weiß ich, 10 verschiedene. Da gibt's dann zum Beispiel so die klassischen, wie so Crack and Frag Grenades oder Plasmagranaten oder es gibt halt auch Granaten, die heißen halt tatsächlich Anti-Pflanzengranaten. Die wirft man halt zum Beispiel, wenn sich Gegner hinter Pflanzen verschanzen, wirft man die halt da drauf und dann werden halt die Pflanzen kaputt gemacht und die haben keine Deckung mehr.
Schmeißt sie in den Vorgarten, wenn du keinen Bock auf Mähen hast.
Da,
wo kann ich diese Pflanzengranaten kaufen?
Packt man Space Marine, eine Anti-Pflanzengranate ein. Genau, dann habe ich ja gesagt, es gibt auch Psyker und für Psyker gibt's 22 Psy-Kräfte auch.
Ach, krass.
Von denen man auswählen kann. Und da gibt's halt alles mögliche drunter. Also man kann sich oder befreundete Squads teleportieren. Es gibt halt das klassische Smiten oder Höllenfeuer oder Blitze, wo du dann mehrere Gegner auf einmal mit einfach ausschalten kannst.
Okay.
Eldritch Blast.
Ja, man kann die an sich, die ganze Ausrüstung schon individuell auswählen. Und natürlich ist halt der Klassiker, man kann denen auch eigene Namen geben. Also nimmt man natürlich die Namen seiner Freunde oder von Discord-Mitgliedern, von Bin, damit ich meine Bindung maximieren kann.
Deine Bindung.
Und es ist vielleicht vorgekommen, wie Bruder Chris versucht hat, heldenhaft sich auf den letzten Chaos Marine zu stürzen mit seinen, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, 5 Lebenspunkten oder was. Und dann leider von einem Kultisten, den ich komplett übersehen habe, eine Granate voll vor die Rübe geworfen zu bekommen.
Das kann absolut nicht sein. Ich wäre wahrscheinlich der Chaos Marine gewesen. Ja.
Die Granate, die halt auch...
Hat irgendein Gegner den Namen deiner Katze gekriegt? Irgendein Endgegner? Nee,
aber stimmt, das hätte ich eigentlich machen müssen. Bruder Lotte.
Aber bei mir hießen so Space Marines immer Knecht.
Ja,
alles Knecht.
Nee, bei mir, ja, ich meine, Chris, Knecht, ist halt fast dasselbe. Auf jeden Fall hast du eine Granate vor die Rübe bekommen, die dir, wenn du Full Health gewesen wärst, hätte die so die Wirkung von so einem Spuckepapierhügelchen gehabt, aber du bist dann halt zusammengebrochen und gestorben. Das tat mir ein bisschen leid, aber es war auch ein bisschen großartig.
Great success for the Imperium.
Ein weiterer glorreicher Sieg.
Du wählst dann deine Marines halt natürlich danach nach den Werten und der Bewaffnung aus. Macht ja Sinn, wenn Marine ziemlich widerstandsfähig ist und nicht gut im Schießen ist, dann drückst du ihm halt einen Flammenwerfer in die Hand, weil der muss Beschuss überleben, bis er mal beim Gegner ist und dann flammt er halt alles ab und da muss er auch nicht mehr gut treffen können. Kann man auf jeden Fall so machen. Hat bei mir funktioniert. Außer bei Chris.
Damit kann ich leben.
Wenn man die dann ausgewählt hat, macht man halt die letzte Tür auf und dann wird man halt in die Mission geschmissen. Da werden die Marines dann zufällig in der Startzone verteilt. So die Anzahl an Squads, die man mitnehmen kann, das wird je nach Mission immer ausgewählt. Wenn es zum Beispiel einfach nur so von wegen ist, ja, hier, wir schleichen uns da rein, dann kann man halt nur 2 Squads mitnehmen. Wenn es aber heißt, wir stürmen eine Chaosfestung, dann kann man halt, ich glaube, das ist das Maximum, 4 Squads oder was mitnehmen. Und
gibt's unterschiedliche Chaos-Orbs? Weil bei Boltgun spielst du ja tatsächlich die meiste Zeit gegen den klassischen Black Legion.
Nein, es gibt einen Chaos-Orden. Da werde ich auch noch zu kommen. Das ist unser allgeliebter Orden, den wirklich jeder mag. Und jeder, der diesen Orden sammelt, ist eigentlich ein schlechter Mensch.
Mhm.
Auf jeden Fall das Erste, wenn man halt dann ins Spiel startet tatsächlich, ist halt, man sieht seine Marines oder die Karte halt auch aus einer ISO-Perspektive. Und dann muss man erstmal raffen, dass das Level sozusagen in einzelne Höhenschichten unterteilt ist. Das ist so ein bisschen wie bei Computertomographie. Du siehst halt von oben alles. Du kannst dann aber halt mit so einem Regler zum Beispiel, also wenn das auf der obersten Schicht aktiviert ist, dann sieht man das Dach von einem Gebäude.
Ganz
wenn
du runterklickst, Vergleich,
ja.
Dass du da die Kurve bekommen hast.
Man sieht halt zum Beispiel das Dach von einem Gebäude. Dann schaltet man eine Stufe runter, dann ist das Dach weg und man kann in das Gebäude reingucken und sieht dann zum Beispiel einen Gegner da drin. Und so geht das dann immer weiter runter. Also das letzte Level ist sozusagen nur der Boden und du kannst halt stufenweise die Grafik dazu schalten, damit du halt einen Überblick behalten kannst. Die Marines haben dann halt alle eine individuelle Anzahl an Aktionspunkten, was halt durch die Werte so ein bisschen bestimmt wird. Und die benutzt du halt für alles. Das ist halt Laufen kostet Aktionspunkte, Schießen kostet Aktionspunkte, Türen öffnen kostet Aktionspunkte, sich hinknien, alles mögliche kostet Aktionspunkte.
Also ähnlich wie XCOM auch wieder, ne?
Genau. Und ist halt klar, wenn du halt weiter läufst, dann verbrauchst du mehr Aktionspunkte oder wenn ein Ziel weiter entfernt ist, auf das du schießen möchtest, dann verbrauchst du halt auch mehr Aktionspunkte und die Wahrscheinlichkeit, dass du triffst, weil das Spiel arbeitet auch mit prozentuellen Wahrscheinlichkeiten, ist halt dann auch geringer. Und beim Schießen gibt's dann zum Beispiel 3 bzw. 4 verschiedene Modi. Du klickst auf deinen Marine, klickst auf den Gegner und dann knallt er den ab. Oder du gibst Direct Fire. Das ist mehr dazu geeignet, dass du die Deckung vor deinem Gegner wegpustest. Oder Aimed Fire, also gezieltes Schießen. Das kostet halt das Doppelte an AP, was ein normaler Schuss kosten würde, aber die Trefferchance wird halt drastisch erhöht. Und dann gibt's noch Overwatch. Das ist so, glaube ich, bei XCOM, eigentlich bei allen dieser Art von Spielen. Das ist so das, was man immer braucht. Das ist ja, du gibst deinem Marine einen Overwatch-Befehl und dann wird er im Zug des Gegners auf Gegner schießen, die sich in seinen Blickwinkel begeben, sozusagen.
Mhm.
Und das hat mir öfters den Arsch gerettet. Also es ist eigentlich ziemlich oft, dass man so 2, 3 tanky Marines nach vorne schickt und wirklich aggressiv nach vorne geht und der Rest rückt nach und kriegt eigentlich nur einen Overwatch-Befehl, damit Gegner abgeknallt werden, die ersten 3 Marines versuchen, irgendwie im Nahkampf Platz
zu machen. Aber in der Übersicht, die Gegner tauchen quasi nur nach Sichtlinie auf, oder wie ist das?
Ja, okay. Genau. Also die Marines müssen die Gegner tatsächlich sehen. Die sind sonst nicht zu sehen und sobald ein Marine die sehen kann, tauchen die auch auf dem Bildschirm.
Das habe ich vorhin vergessen auch zu erwähnen, das ist bei Epic genauso. Du siehst nicht die Aufstellung der Gegner, sondern nur das, was deine Truppen sehen.
Genau, dieser Fog of War im Endeffekt. Ja. Es gibt auch Moral, wenn man zu viele Verluste erleidet oder gerade so Waffen wie Flammenwerfer eingesetzt werden, dann bricht halt die Moral schnell zusammen. Das ist bei den Chaos-Kultisten natürlich eher als bei Space Marines oder Dämonen. Aber das ist dann, wenn die Moral zusammenbricht, dann werden die nicht mehr kontrollierbar und dann rennen die einfach wild über die Karte und dann kannst
du... Also Space Marines gehen da auch flitzen, ja?
Ja, das kann schon vorkommen.
Also ist jetzt die hauen nicht so natürlich oft. Nicht ab, das ist dann ein taktischer Rückzug, aber...
Ja, klar, das ist ein taktisches Zickzack über die Karte rennen. Aber das ganz Coole ist, das Interface fand ich ziemlich cool für ein Spiel aus dem Alter, weil du hast mehrere Buttons im Endeffekt. Also das ist nicht so, dass du ein Menü öffnest und dann öffnet sich ein Untermenü und ein Untermenü und ein Untermenü, sondern es gibt einzelne Buttons, die sich durch Tooltips erklären tatsächlich, wenn du mit der Maus drüber bleibst. Oder dass da wirklich Bilder drauf sind, dass du es wirklich raffst. Zum Beispiel ein Button ist, wo ein stehender Space Marine zu einem knienden Space Marine wird. Und da gibt's halt auch eben Buttons, dass du zum Beispiel auf Knopfdruck zu den Gegnern springen kannst, die gerade gesehen werden oder zu den Marines, die noch nicht aktiviert wurden. Und da kannst du eben auch die verschiedenen Schussmodi und so Spezialfähigkeiten aktivieren. Also es wirkt alles schon ziemlich aufgeräumt und durchdacht. Genau, im Endeffekt ist es dann halt, dass du durch Aktionen alle Aktionspunkte deiner Marines verbrauchst. Und natürlich der beste Verbrauch ist im Endeffekt, dass du nach vorne gehst und Gegner abknallst. Und dann, wenn keiner deiner Marines mehr Aktionspunkte hat, dann beendest du deinen Zug und danach ist die KI dran. Und ich muss betonen, um Gottes Willen, geht in die Einstellung, falls ihr dieses Spiel spielt, und stellt die Spielgeschwindigkeit hoch.
Okay.
Es ist so langsam, wenn man das auf Standard lässt. Also ja. Es ist wirklich, die Marines gehen wirklich wie schwerfällige Typen durch die Gegend. Und das ist cool fürs Feeling. Aber also wenn du das 10. Mal einem Marine 30 Sekunden dabei zugeguckt hast, wie er von A nach B läuft, und das ist nicht mal unfassbar weit mit den Aktionspunkten, die er hat, dann kriegst du das Kotzen. Und man muss so ein bisschen damit rumspielen, weil die Standardeinstellung ist so ziemlich die langsamste. Und weil es so langsam ist, geht man automatisch auf die schnellste Einstellung und dann ist das Spiel auf Crack. Dann siehst du überhaupt nicht mehr, was passiert. Kultisten und Space Marines, die durch die Gegend fliegen, du siehst nur noch den Bildschirm hin und her fliegen. Du raffst überhaupt nichts mehr. Alle 0,5 Sekunden explodieren irgendwelche Granaten. So, alles klar, ich habe keine Ahnung, was gerade abging. 3 Marines sind tot. Ich glaube, ich stelle die Spielgeschwindigkeit wieder runter.
Kompletter Overload.
Ja. Genau, die Missionsziele variieren bei den meisten Missionen von hol Gegenstand XY oder töte den Anführer, drücke diesen Hebel, jag das in die Luft. Also das ist ziemlicher Standardkram, aber es ist schon ganz okay. Das Coole ist halt, nachdem man die Mission beendet hat, dann kommt eigentlich so der spannende Teil, weil Marines können natürlich sterben und wenn die tot sind, dann sind die tot. Dann sind die aus dem Kader raus. Du kriegst auch keine neuen. Du musst mit dem klarkommen, was du hast. Es wird halt auch in der ersten Cutscene gesagt, dass die Ultramarines gerade von einem erfolgreichen Kreuzzug zurückgekommen sind mit dem Schiff und dass die ziemlich am Limit laufen und dass schon die Kampftaktik von normalen 10er taktischen Trupps auf 5 runter reduziert werden musste, weil so wenig Marines überlebt haben.
Okay.
Und es ist halt wirklich, wenn ein Marine tot ist, dann ist ein Marine tot. Das Gute ist aber, die Marines, die überleben, kriegen auch Erfahrungspunkte.
Das heißt, Bruder Chris gibt es nicht mehr.
Bruder Chris ist leider draufgegangen.
Dann möchte ich bitte eine Fregatte nachgeben.
Und auch niemand hat
und mute dich jetzt
den bitte. Schweren Bolter von Bruder Chris aufgesammelt, also ist der auch verloren.
Ja. Da lässt man dich einmal machen.
Ja, es ist halt, es war halt auch ein bisschen dumm. Also das war so ein bisschen, ach komm, den letzten, den nehme ich mit Bruder Chris auseinander, auch wenn der einen schweren Bolter trägt und sonst nur ein Kampfmesser hat. Das schafft Bruder Chris schon. Hat er nicht.
Tragisch.
Und genau, du kriegst dann...
dass ich Leute enttäusche, keine Sorge.
Es werden dann für die überlebenden Marines wird dann tatsächlich auch ziemlich cool aufgelistet, was die so gemacht haben in der Mission, wie viele XP die dafür bekommen, auch welche Werte sich verbessern. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube tatsächlich, es ist, wenn du halt zum Beispiel oft schießt, dann verbessert sich halt dein Schießenwert und so. Und es gibt sogar Ehrenabzeichen teilweise, weil man cool kann vom normalen taktischen Marine zum Beispiel aufsteigen zum taktischen Hero Marine.
Wird das auch grafisch dargestellt? Haben die dann irgendwie einen Crux Terminatus am Gürtel hängen oder so? Oder so ein Veteranenzeichen oder...
Die Abzeichen werden in dem Statistikbildschirm auf jeden Fall per Grafik dargestellt. Ich glaube aber, du siehst die nicht im Spiel.
Naja, 98 halt.
Also das ist so im Endeffekt das ganze Gameplay. Und jetzt kommen wir zur Story. Die Story, da habe ich mir Zeit genommen, weil die Story ist so lala, aber ich musste teilweise schon hart lachen. Also, es gibt 15 Hauptmissionen, also Story-Missionen, und es gibt Nebenmissionen, was ich auch eigentlich ziemlich cool finde für ein Spiel aus der Zeit, wo du dann halt auf prozedural generierten Karten im Endeffekt einfach gegen Chaos kämpfst und die sind halt dafür da, damit du halt Ausrüstung findest und damit deine Marines aufgelevelt werden. Also für ein Spiel aus der Zeit finde ich ja schon ziemlich cool.
Ja.
Wir spielen natürlich die Ultramarines und die werden angeführt von Captain Krüger. Also er heißt im Englischen Captain Krüger, aber ich weigere mich das zu sagen, von dieser Captain
Dieter Krüger.
Ganz schwer, ganz starkes Stirb langsam Vibes bekomme ich gerade.
Das stimmt, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja, das ist auf jeden Fall Captain Krüger von den Ultramarines oder ich weiß nicht, vielleicht Captain Krüger von den Ultramarines.
Ultramarines.
In der ersten Cutscene, die wir sehen, was ich schon gesagt habe, der führt halt seine Kompanie aus einem erfolgreichen Kreuzzug zurück. Wir erfahren auch nicht, wo dieser Kreuzzug war, aber er war erfolgreich. Aber er hatte halt super hohe Verluste und deswegen muss er die Truppkonfiguration, die eigentlich für Marines vorgesehen ist, muss er halt in kleinere Squads ändern. Und das fand ich eigentlich ziemlich cool. Also ich denke mal, es ist des Alters des Spiels geschuldet und auch der Gameplay-Mechanik, dass man halt 5er-Trupps steuert. Aber ich finde es halt cool, dass sie es im Lore erklären, warum da nicht 10
in einem
Trupp sind, sondern dass er halt sagt, ey, wir haben super viele Leute verloren, deswegen muss ich die jetzt in 5er-Trupps reinpacken.
Hat auch mal jemand nachgedacht.
Ja, und zum Background, das Tabletop in der 2. Edition war, du konntest fix 10er-Trupps aufstellen. Es gab die Varianz nicht, du konntest nicht zwischen 5 und 10 oder sowas, sondern es gab einen festen Punktewert für einen taktischen Trupp und das waren 10 Marines und die musstest du aufstellen. Und dann durftest du nach Codex Astartes diese 10 in 2 5er-Trupps aufteilen und die als 2 Trupps spielen, aber du musstest für deine Armeeliste, also Terminator-Trupps waren immer 5. Ein Space Marine-Trupp waren immer 10. Also auch ein Unterstützungstrupp mit 4 schweren Waffen hatte 5 Space Marines mit Boltern dabei, weil die musstest du mitkaufen. Du kannst nicht sagen, ich stelle einen Trupp nur mit 5 Manicus auf.
Stimmt. Das hatte ich früher.
Das war deutlich unflexibler, als sie es dann in der 3. Edition und späteren gemacht haben.
Ja, ist jetzt in der 10. Edition auch wieder. Ne? Es gibt keine 5er-Trupps mehr, Space Marines. Also zumindest Firstborns werden in 10er-Trupps aufgestellt. Captain Krüger kann jedoch leider nicht zurückkehren.
Denn er ist im Nakatomi Plaza festgehalten worden.
Nee, Captain Krüger hat Informationen über ein Artefakt erhalten, beziehungsweise Gerüchte. Das Concordat Chaosium, das ein Relikt ist, das es schon vor der Horus Heresy gab. Und das soll angeblich auf einem der Monde von Chimera 2 versteckt sein. Hm. Und natürlich macht er sich dann auf den Weg dahin, weil ist halt ein Relikt, ne? Da müssen die Ultramarines halt hin. Und im Chimera-System finden die Ultramarines dann auf dem Dschungelplaneten Balaeno. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Wahrscheinlich weiß kein Mensch, wie es richtig ausgesprochen wird.
Es klingt wie eine ungarische Kleinstadt.
Auf jeden Fall ist da auf dem Planeten korngeweihter Tempel. Und wer wartet auf diesem Planeten? Dun, dun, dun. Die Wordbearers. Die Arschloch Space Marines überhaupt.
Ich mag Wordbearers.
Ja, das macht dich nicht sympathisch. Aber gut.
Ich mag auch Primaris Marines, also.
Ja, aber bei Primaris Marines ist es ja, ich würde mal sagen, 50-50. Bei Wordbearers ist es schon so 90% finden die Scheiße.
Alter, Agetal, mega Charakter. Ruhe, die Leute finden ja nur die Wordbearers. Nein, da muss man jetzt auch mal eine Lanze für die Wordbearers brechen. Jetzt mal bei aller Liebe zum Fußvolk hier. Wordbearers werden ja in der Regel nur Scheiße von den Leuten als Scheiße erachtet wegen Erebus. Nicht mal Wordbearers Spieler mögen Erebus. Hm. Aber ansonsten ist das eine verdammt coole Legion.
Naja,
mit viel Tiefe.
Corferon ist jetzt auch nicht so der strahlende Held, ne?
Azrael auch nicht.
Soll ich mir jetzt den schlechten Vergleich bringen? Also Deutschland, das und nur wegen
wow. What? Wow.
Du machst den Schnitt, du kannst dir das ja nochmal überlegen.
Gucken wir mal, ob das drin bleibt.
Nee, okay. Aber, nein, ich finde Wordbearers ist ein total cooles Element in der ganzen Geschichte. Die gehören schon mit dazu.
Finde ich auch.
Bin ich auch eher bei Chris.
Ja, Wordbearers haben alles richtig gemacht.
Ja, dann verhungert mal weiter ohne euer Patreon-Geld. Also die Ultramarines finden eben auf diesem Dschungelplaneten diesen Tempel. Bewacht von Wordbearers und Kultisten. Natürlich wird der platt gemacht. Ich meine, Ultramarines ist jetzt nicht so schwierig. Ist die erste Mission. Sollte vielleicht nicht so schwierig sein. Dann zurück auf dem Schiff erhalten wir aber gleichzeitig einen Notruf der Minenkolonie auf Chimera 3.
Das ist der Nachbar von Chimera 2, oder?
Ja, das ist der Nachbar. Und es wird da gesagt, man kennt nicht die Stärke der gegnerischen Einheiten, aber wir müssen natürlich trotzdem helfen. Also das heißt, wir müssen Leute pulverisieren. Weil die Minenarbeiter sind schon tot. Naja, wir vernichten also alle Chaos-Anhänger und dann finden wir eine imperiale Grabkammer und die plündern wir erstmal ehrenhaft und bekommen dafür neue Waffen. Und das muss man, also man muss es nicht machen, aber es wird ziemlich dumm, wenn man es nicht macht. Und es wird auch nie ein Wort gesagt von wegen, dass es vielleicht ein bisschen scheiße ist, sondern wir brechen da einfach alles auf und holen da alles raus. Genau. Damit haben wir diese Mission erledigt. Zurück auf dem Schiff bekommen wir dann aber einen Videocall von Chaos Lord Zymran der Wordbearers. Ich musste hart lachen, als ich diese Sequenz gesehen habe, weil aufgrund der Grafik sieht er einfach aus, als hätte er Weintrauben als Augen. Also man kann es mit nichts anderem vergleichen. Das sieht halt wirklich aus, als würde er sagen, dahin, wo wir gehen, brauchen wir keine Augen. Wir brauchen nur Weintrauben. Also damit hat es angefangen, dass er erstmal aussieht, als hätte er Weintrauben als Augen. Danach reden die aber miteinander und ich glaube, die Synchronsprecher haben sich schon sehr viel Mühe gegeben, aber es klingt einfach, habt ihr in den 90ern Wrestling geguckt, wenn so Wrestler sich gegenseitig gedisst haben und so eine Feder, ja, so reden die miteinander so.
You're such a fool, I will crush you.
Aber da steckt immer noch mehr Emotion drin, wie in jedem primaris Hörbuch der letzten 5 Jahre.
Ja, yeah, man muss auch sagen, also der Zymran, der beleidigt fröhlich vor sich hin. Und der Captain Krüger ist im Endeffekt nur, ja, selber doof. Also der versucht gar nicht so großartig, also er versucht schon dagegen zu halten, aber er versagt halt lächerlich. Also jedenfalls, wir haben ja auf dem Dschungelplaneten die Reliquie gefunden, das Concordat Chaosium. Jetzt erklärt Zymran uns aber, dass das nur ein Teil des Concordat Chaosium ist und dass es vollkommen nutzlos ist, ohne diesen zweiten Teil. Und diesen zweiten Teil hat natürlich er. Also tracken wir seinen Standort auf Chimera 4, der Nachbar von Chimera 3 und Chimera 2.
Da hat sich echt jemand Mühe gegeben.
Ja, bekommen für diese Mission aber tatsächlich dann Librarian und Devastoren und des Halls dazu, um eben Zymran zu stellen und diese Reliquie wieder zu. Und das ist dann schon ein bisschen schwieriger, weil da tatsächlich eine Chaosfestung ist. Da gibt's einige Kultisten und da kommen auch schon Verräter Marines und Berserker und ein Chaos.
Verräter Marines, für die anderen sind die einzig wahren.
Ja, ja. Und da kommt ein Chaoszauberer. Leider, Chris, es tut mir leid, erst zu sagen, er hat keinen Spitzhut.
Aber er ist doch Zauberer.
Ja, das wird sich auch noch zeigen. Pass mal auf. Der hat einiges drauf. Kornhunde gibt's auch noch. Und natürlich brezeln wir uns halt durch die Festung und finden einen Altar. Zymran hat den Planeten natürlich aber längst verlassen, inklusive der Reliquie. Aber dafür hat er eben diesen Chaoszauberer. Und der Zauber lässt einen unserer Space Marines einfach verschwinden. Doink. Und schon haben die eine Geisel.
Random Space Marine oder?
Der hieß Chris.
Random Space Marine, ja, ja. Okay. Nee, Chris war schon tot.
Schade, da hätten wir jetzt eine richtig gute Box rausmachen können.
Okay, ich schneide es raus. Chris wurde entführt. Bruder Chris wurde entführt. Durch den Zauberer ohne Spitzung. Natürlich verfolgen
jetzt,
wir das.
Jetzt bin ich Exalted Sorcerer 1000 Suns. Ah, endlich.
Natürlich verfolgen wir das fliehende Chaos-Schiff, auf dem unser Bruder gefangen ist. Aber, blöd, wir verlieren es, weil unsere Scanner werden gestört. Von dem Planeten unter uns. Mirix. Es ist nicht Chimera 5. Es ist Mirix. Ein Vulkanplanet.
Das ist ja GZSZ im 40K-Universum, das Spiel.
Ja, es ist wahnsinnig gut. Auf Mirix ist nämlich eine Chaosfestung und die stört unseren Scanner, mit dem wir das Chaos-Schiff verfolgen wollen, durch ein dun, 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 Chaos Gate. Mm. Das ist der Titel des Spiels.
Okay. Mhm.
Und um diese Festung und inklusive dieser Kathedrale zu stürmen, bekommen wir auch Predator-Panzer, was ziemlich cool ist, weil es macht schon Spaß, die Fahrzeuge zu spielen. Man muss immer nur wahnsinnig aufpassen, dass man nichts... Also, das ist bei diesem Spiel so. Ich habe einen Dreadnought zerstört, indem ich einen Panzer hinter ihm geparkt habe und versucht habe, auf Gegner zu schießen. Ich habe den Dreadnought.
Ah, Friendly Fire.
Ja, wusste ich nicht. Passiert.
Das war der altehrwürdige Bruder Lönneberger, ne?
Ja, wahrscheinlich. Nee, der hat überlebt. Und wir kommen in den Tech Marine, weil wir müssen die Schildgeneratoren, also wir müssen die Festung stürmen, die Schildgeneratoren kaputt machen und dann das Chaos Gate kaputt machen. Zum Zerstören des dun, dun, dun. Chaos Gates bekommen wir dann sogar Terminatoren zur Seite gestellt. Und das ist ziemlich geil, weil Terminatoren rasieren einfach so brutal hart. Das Ding ist, die rasieren Chaos Space Marines brutal hart und Kultisten, aber wir bekommen auch Chaos Terminatoren gegenübergestellt. Kriegt man aber auch platt. Wir schaffen das, verfolgen das Chaos Schiff weiter, weil unsere Scanner funktionieren wieder. Wir finden das Chaos Schiff, schicken ein Einsatzteam dahin, vernichten jeglichen Widerstand, der auf diesem Chaos Schiff ist.
Läutern.
Wir läutern das gesamte Chaos Schiff, dachte ich. Tun wir nicht. Das ist so groß. Wir läutern, also das ist 40K, ne? Das ist halt groß.
So groß ist ein Schiff gar nicht.
Wir läutern nur einen Teil.
Die Nova-Kanone.
Ja.
Das erste Deck der Nova-Kanone wird geläutet. Das ist lang für heute.
Auf jeden Fall kriegen wir halt mit, dass unser Bruder auf einem anderen Teil des Schiffs gefangen gehalten wird. Stürmen diesen Teil des Schiffes mit Hilfe eines Apothekarios, finden den Typen, heilen ihn. Soweit ist alles gut gelaufen. Wir haben unseren Bruder wieder. Wir haben zwar immer noch nur den ersten Teil der Reliquie, aber wir sind schon...
Aber man ist sich sicher, dass es dem Bruder noch gut geht?
Ja, ja. Der ist auch... Also, der wird durch den Apothekari dann halt geheilt. Das wird dann nochmal klar gemacht, dass der schon in Ordnung ist. Also, der wurde gefoltert und so, aber der wurde jetzt nicht irgendwie trainiert. So, ab jetzt kürze ich das Ganze ab, weil das waren jetzt irgendwie, weiß ich, die ersten 6 Missionen. Auf jeden Fall sehr lang. Also, während der Gefangenschaft hat der Bruder gelernt, dass Zimbrans Armee auf der Eiswelt Barian ist. Der letzte Teil der Reliquie ist aber auf der Dschungelwelt Dylon. Und das wird bewacht von Zimrans Leibgarde. Das sind diese, wie heißen die, dunkle Apostel?
Balvorbak.
Nee, die Balvorbak, die gab's 98 noch nicht, den Hintergrund. Dann sind's halt, damals
also ich
wahrscheinlich gelesen, Flat, dunkle Apostel und das war alles, was irgendwie, wichtig war bei den Wordbearers, weil das gab's noch nicht. Das war noch nicht weiter ausgearbeitet, 98.
Ja. Weil ich hab's nicht komplett durchgespielt, ich hab's weit durchgespielt, aber
dieser ganze deepere Hintergrund kam ja erst mit den Horus Heresy Romanen.
Auf jeden Fall ist es halt Zimras Leibgarde, sagen wir so. Die bewachen halt den zweiten Teil des Konkordat Karusin. Wir entscheiden uns natürlich erstmal die Reliquie zu holen, knallen da alles über den Haufen und Krüger hat das Artefakt jetzt komplett. Also muss nur noch Zimran vernichtet werden, weil er ist immer noch auf der Flucht. Er ist ein Chaosanhänger, also muss er vernichtet werden. Auf Barian angekommen, zerstören wir als erstes Zimrats Kommunikationsstation, damit er keine Verstärkung rufen kann. Zufälligerweise wurde diese Kommunikationsstation auf einem zerstörten imperialen Lager errichtet. Also kriegen wir Waffen, die wir da rausplündern.
Auch Munition dafür?
Auch Munition dafür.
Dann ist gut.
Und Landspeeder. Bei dem Spiel, muss ich übrigens noch erwähnen, du musst tatsächlich zu Waffen auch Munition einsacken. Du kannst nicht einen Flammenwerfer nehmen und Bolter-Munition
nehmen. Ein imperiales Lager, wo irgendwelche Landspeeder irgendwo in der Ecke liegen, oder was?
Nee, die Landspeeder haben wir dafür eingesetzt. Also wir hatten noch Landspeeder.
Achso.
Das sind Garagenfunde hinten in die Ecke, machst ein Garagentor auf, sind so 10 Stück unter deiner Plane.
M36, gute Baureihe. Völlig verstaubt. Muss nur mal den Besen schwingen, dann können wir die wieder benutzen.
Ein gutes Baujahr für ein Camry.
Danach stellen wir fest, dass auf dem Planeten ein weiteres Chaos Gate ist. Und natürlich haben wir die kluge Idee, einfach mal da durchzugehen. Und das führt uns zu einem alten Ultramarines Außenposten, der von den Verrätern überrannt wurde. Ich weiß nicht, auf welchem Planeten, ob das gesagt wird, auf welchem Planeten das ist. Ich glaube nicht. Auf jeden Fall erobern wir den Außenposten. Danach fliegen wir nach Krenath. Das ist eine Welt der Wordbearers. Und die ist bekannt dafür, dass da ziemlich viele Zinsch-Zauberer, traurigerweise ohne spitze Hüte, rumhängen. Da stürmen wir eine dunkle Kathedrale voller Dämonen, finden irgendwie so den Aufenthaltsraum von Zymran heraus und nebenbei ballern wir einen Herrscher des Wandels über den Haufen. Was halt so passiert, wenn man durch den
Kreis geht. Natürlich, einfach mal so kurz nebenbei.
Also, wir haben den Aufenthaltsort von Zymran rausgefunden, also fliegen wir ab nach Daizan, wo er rumhängt. Da ist aber nicht nur Zymran alleine, sondern auch noch Mylock. Das ist ein mächtiger Korndämon. Ist aber nichts, was wir groß auf der Agenda hätten, knallen wir aber trotzdem mal über den Haufen. Dazu auch noch eine ganze Reihe von Bloodthirsters und einer unserer Ordenspriester öffnet dann durch das Concordat Chaosium ein Portal zu Zymran und dann ploppen wir durch und erschießen Zymran und damit ist die Kampagne gewonnen. Das Tolle ist, also es gibt einen Space Marine Captain, den wir mitnehmen können auf Missionen, es wird aber nie gesagt, dass es Captain Krüger ist. Wir können Zymran auch einfach mit einem taktischen Marine abknallen, trotzdem sehen wir in der letzten Cutscene, wie Captain Krüger einfach den Todesstoß ausführt. Also er prügelt einfach auch eine Leiche ein und tut dann so, als hätte er den umgebracht. Aber hey, das sind halt dann
Ultramarines. Ja, das war das Fotoshooting für irgendein Gemälde im Schiff oder auf
Macrack. Ja. Und damit haben wir die Kampagne durch.
Nice. Wie lange brauchst du so für die Kampagne?
Also so, ich habe es ja nicht komplett durchgespielt. Ich würde mal sagen, das letzte Drittel der Mission habe ich mir dann noch angeguckt. Bei GOG war so eine Durchschnittszeit von 30 Stunden wohl, die man braucht.
Das ist aber auch ganz okay schon.
Ja, also es gibt halt auch noch, man muss halt dazu sagen, du hast halt auch noch diese Nebenmissionen immer zwischen diesen Hauptmissionen. Und es gibt halt auch noch mehr Spieler, den man tatsächlich auch mit der GOG-Version spielen kann. Ich habe es nicht ausprobiert, aber ich habe es auf jeden Fall gelesen. Und es gibt noch, du kannst die einzelnen Szenarien sozusagen spielen, also die einzelnen Missionen. Und du kannst so automatisch generierte Missionen kannst auch nochmal spielen, wo du dann vorher einstellen kannst, okay, wie stark soll die KI sein, wie viele Fahrzeuge darf man einsetzen.
Ich finde, das ist ganz schön viel Content für die Zeit und für den Umfang der Spiele, die es damals so gab. Und auch wenn wir jetzt bei der Kampagne so ein bisschen albern waren, ich meine, die Story ist jetzt nicht super innovativ, aber jetzt schlecht ist sie jetzt auch nicht.
Nö, es war auch cool dargestellt, ne? Weil halt, es war alles voll vertont. Also die Cutscenes waren voll vertont. Wenn man am Anfang der Mission das Fenster bekommen hat, das war voll vertont. Die haben sich auch echt Mühe gegeben. So, es war halt so ein bisschen albern aus heutiger Sicht, aber das Spiel ist halt auch 26 Jahre alt. Jetzt fühle ich mich wieder uralt.
Ja, und vom Hintergrund her, da gab es...
Ja, aber das ist auch in Ordnung, wenn du dir überlegst, dass du für ein heutiges Battlefield oder Call of Duty, da legst du 60, 70 Euro für hin, da hast du 5-6 Stunden Story-Mission oder Singleplayer. Das ist alles immer das Gleiche. Das Einzige, wo es mit gut aufwarten kann, ist halt mit irgendwelchen Special Effects. Aber so wirklich Sinn und Verstand steckt da auch nicht dahinter. Also so wie du die Story erzählt hast jetzt von Chaos Gate, steckt da schon was dahinter.
Ja.
So würde das gehandhabt werden.
Wenn der Hintergrund jetzt so ein bisschen flach klingt, also ich meine, das hatten wir ja schon mal, das ist ja in Spielen eh, weil du willst ja nicht nur Leute ansprechen, die jetzt das Universum schon kennen, du musst es ja ein bisschen flach halten. Aber auch darüber hinaus, du musst überlegen, 98, da gab es irgendwie, das war zweite Edition, der Ultramarines Codex hatte unfassbar viel Hintergrund. Für die damalige Zeit standen da richtig krasse Sachen drin. Da war das Universum noch überhaupt nicht so ausgearbeitet wie heute. Also da gab es halt diesen
Hintergrund. Ich finde das auch cool, dass zum Beispiel diese Reliquie noch vordatiert wird vor die Horus Heresy, was ja zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht, also das war halt ein Wort, was man gesagt hat. So, aber, also es war halt klar, das war halt der Bruderkrieg so, aber mehr
Geschichte. Ja, ja, genau. Und dass das überhaupt Space Marines waren, die gegeneinander gekämpft haben, war ja auch da erst 6-7 Jahre alt, dass das mal irgendwo stand.
Ja, so. Das Spiel war für den damaligen Zeitpunkt für Warhammer-Verhältnisse wirklich up-to-date.
Ja, also ich kann mich tatsächlich auch noch dran erinnern, dass ich das als Kind geschenkt bekommen habe in so einer Big Box. Das waren so 3 Warhammer-Spiele in einem. Ich glaube, Schatten der gehörnten Ratte, Chaos Gate und Schieß mich tot. Noch irgendwas? Ich glaube sogar Final Liberation, was ich nie gespielt habe. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Was ich noch vergessen habe zu erklären, man kann das Spiel auf GOG kaufen, auch für einen schmalen Taler. Aber es ist schwierig, das zum Laufen zu bekommen, beziehungsweise es ist irgendwie so ein bisschen mal so, mal so. Also manche Leute kaufen sich das bei GOG und installieren das und es läuft. Manche Leute kaufen sich das und es läuft und dann gehen in die Mission und die Space Marines bewegen sich aber nicht und man kann nichts tun. Also die Space Marines stehen einfach nur rum, die reagieren nicht auf Befehle. Und da gibt's wohl einen Patch für. Mit dem Patch, den ich mir dann geholt habe, hat das Spiel überhaupt nicht mehr funktioniert. Und dann hat mein Laptop sich geupdatet und dann hat es komplett ohne Patch funktioniert. Also ich, keine Ahnung, ich habe ja, ihr habt das ja mitbekommen, ich habe ja, glaube ich, 4 Wochen versucht, dieses Spiel zu laufen.
Du hast echt lange gebraucht, bis es lief.
Also es ist wohl mal so. Also dieser Bug, dass die Marines sich nicht bewegen, der ist wohl auch bekannt seit Jahren schon, wenn man sich so die GOG-Foren durchliest. Und da wird irgendwie nichts Großartiges gemacht, außer halt diesen Patch, der aber, glaube ich, auch fanmade ist. Ich kann es nicht
sagen. Da steckt halt auch kein Support mehr dahinter.
Ja,
das Spiel ist 26 Jahre alt, also aller Liebe.
Ja gut, also bei GOG geben die sich ja schon Mühe, dass die alten Spiele laufen. Das ist ja das ganze Ding der Plattform. Alte Spiele halt lauffähig zu halten. Aber das Ding ist auch, also es kostet halt auch 2 Euro oder so. Also selbst wenn es nicht läuft, dann hat man halt 2 Euro in den Sand gesetzt. Wenn es läuft, hat man eigentlich eine gute Zeit. Mir hat Spaß gemacht. Ja, also wenn man nur Spiele aus heutiger Zeit gewöhnt ist, dann ist das nichts für einen. Aber wenn man sich einlassen kann...
Wir haben ja bewusst das Thema Retro gewählt, ne? Nicht nur, weil wir auch sehr konservative Menschen sind. Früher natürlich alles besser war, vor allen Dingen die Videospiele.
Wir sind halt alle Generation Gameboy am Ende.
Wir sind ja auch mit diesen Spielen groß geworden, ne? Das sind so, oftmals sind diese Art von Spiele die ersten Berührungspunkte, die es gab. Und absolut nostalgischer Faktor.
Ja. Ja, cool.
Gut.
Das war nice.
Dann, ja. Das war die Retro-Folge. Wir haben aber tatsächlich noch eine klitzekleine Ankündigung zu machen. Und zwar kommt ja jetzt der Teil, dass wir uns Songs zu den jeweiligen Spielen aussuchen, die der Playlist hinzugefügt werden. Welches eine gewisse Person, ich werde keinen Namen nennen, sonst fühlt sich Andy noch angesprochen, nie zur Sonic Blaster 40K Playlist hinzugefügt hat. Deswegen
Obwohl wir so gute Songs hatten.
Ja, richtig. Hallo, wir haben Musikgeschmack, aber sowas von. deswegen haben wir beschlossen, auch nach Absprache, dass wir eine eigene kleine Gaming-Playlist auf Spotify launchen werden. Und zwar findet ihr zukünftig die Songs der letzten beiden Folgen und unsere Songs, die wir gleich launchen werden, unter der Playlist Radio Omegon. Genau.
Kann man dann könnt ihr euch da unseren Spotify irgendwie ganz viel Langeweile
genau,
auf einer Autofahrt.
Genau, das ist durchgehend ausschließlich hervorragende Mucke.
Ich würde behaupten, unsere Playlist ist bis jetzt besser, aber die haben es ja auch mit Ansage gemacht, dass sie da furchtbare Songs drauf machen.
Darf ich nicht kommentieren? Wir müssen ja immer noch im Keller arbeiten, nicht so wie du. Deswegen kommentiere ich das jetzt nicht. Aber komm, dann darfst du mit deinem Song anfangen. Hau raus, was hast du für uns?
Ich habe als Song, weil Chaos Gate ja im Endeffekt schon einfach darum geht, möglichst viel Gewalt anzuwenden, wenn auch strategisch angewandte Gewalt, ist es nur Gewalt, habe ich von Driller Killer Hitting, Stabbing, Punching, Shooting.
Sehr geil. Ja, Michel, willst du?
Mach mal. Soll ich?
Ja, also in Anlehnung an den Helden von Boltgun, Anmaleum Kaedo, was ein Name, der sicherlich einer wäre, mit dem man auch mal das ein oder andere Kaltgetränk zwischen könnte. So eine coole Socke ist das, der wie wir ein Mann aus der Mitte ist, der alles für den Orden tut.
Ich ahne ganz schlimme Sachen, mehr du redest.
Der alles für den Orden tut, der sich da nicht kleinkriegen lässt von so einem kleinen Absturz, der einfach weiter ackert, wünsche ich mir von Tennessee Ernie 16 Tons.
Okay, das kenne ich nicht. Ich habe jetzt kurz gedacht, es kommt jetzt sowas einfach nur aus Spaß. Deswegen wünsche ich mir Andreas Gabay.
Nein, 16 Tons von Tennessee Ernie. Lasst dieses Spiel mal laufen, dieses Lied mal laufen, während ihr Boltgun spielt. Dann werdet ihr verstehen, warum ich es ausgewählt habe.
Alles klar.
Sehr gut.
Ich würde ins Rennen schmeißen Bad
dann
Trip
Michel.
Von Atacama, einer ganz großartigen Band hier aus der Gegend. Weil die Orks hatten einen Bad Trip bei mir auf den Planeten.
Boah.
Ist glaube ich lang genug die Folge, ne? Wollen wir einen Sack zumachen?
Ja.
Toll.
Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal.
Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schön, dass ihr...
Wir haben gar keine schlechte Verabschiedung besprochen.
Oh nein, wir haben keine schlechte Verabschiedung. Scheiße, dann hören wir einfach so auf.
Tschüss. Gaming-Spezial.